Neue Woche, neues Spiel, neue Ideen und eine ganz neue Persönlichkeit im deutschen Laufsport heute als Gast im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Junge, das ist aber schon eine Menge für so einen Montag. Ne? Wir nehmen heute am Montag auf, sehr außergewöhnlich für uns, ja, weil der feine Herr fährt schon wieder in Urlaub, ist ja klar.
Also alleine diese Worte aus deinem Mund ist ja schon hier eine Unverfrorenheit, möchte ich sagen. Also um das kurz einzuordnen, wir sind jetzt der Urlaubspodcast. Einer von uns beiden ist immer abwechselnd im Urlaub, um die Aufnahmen auch immer maximal zu erschweren. Ich habe zumindest keine Zeitverschiebung. Ich bleibe in deutschen Gefilden an einem wunderschönen See im südlichen Bayern.
Ist ja zugefroren.
Lerne ich jetzt noch Schlittschuh laufen, wollte ich gerade sagen, ja. aber genau, deshalb nehmen wir heute etwas früher auf, als wir das sonst tun, nämlich an einem Montagabend. Genau, Mitte der Woche werde ich dann erstmal aufbrechen, bin nicht aus der Welt, aber ich wusste, das wird sonst wahrscheinlich ein bisschen stressig, sagen wir mal, zumindest diese Woche mit der Aufnahme. Und noch dazu haben wir relativ spontan, wie man es von uns kennt, eine sehr, sehr gute Idee gehabt, wen wir diese Woche bei uns gerne zu Gast hätten und haben auch noch das große Glück, dass Vanessa Mikitenko Zeit und auch noch Lust hatte, mit uns heute Abend zu sprechen, nach einem Trainingstag. Also das ist schon mal großartig, da könnt ihr euch auch gleich drauf freuen. Beim Nachnamen, ja, da werden hier Fans, wie soll ich sagen, der Szene sicherlich schon mal aufhören, denn das ist kein Zufall. Die Mutter ist Irina Mikitenko und die, wissen wir glaube ich alle, die hat schon ein bisschen was gerissen in ihrer aktiven Zeit. Da kommen wir dann aber später noch dazu. Und ja, ansonsten, Ralf, was soll ich sagen? Montag, ich bin erstaunlich motiviert in diese Woche gestartet und es findet wieder auch mehr Lauf-Content auf meinem Account statt,
einfach deshalb, weil ich wieder mehr laufe. Das ist mir schon aufgefallen, das war aber letzte Woche auch schon so. Da sind wir letzte Woche nicht zugekommen, weiß gar nicht warum, aber ist das schon ein Plan oder ist das noch Spaß?
Comeback in progress, Freunde.
Breaking, nein, er macht's wieder.
Was ich vielleicht sagen kann, jetzt überlege ich mal, wie sicher war das? Ich hatte mal eine Anfrage, beruflich bedingt auch ein bisschen mit Adidas related, die zur Folge gehabt hätte, dass ich womöglich eine etwas längere Reise auf mich genommen hätte und wäre im Zuge dessen auch einen Marathon gelaufen. Das ist noch nicht vom Tisch. Also ich glaube, das ist eher noch so in Planung und deswegen dachte ich mir, vielleicht sollte ich dann doch besser einfach auch mal wieder anfangen, ein bisschen mehr zu trainieren. Macht ja am Ende dann doch auch Bock.
Also zumal du ja heute das Kölner Wetter hattest, wie ich gesehen habe. Oh, ja, und dann bist du ja die ganze Zeit da an der Donau rauf und runter, ja, und bist dauernd stehen geblieben, weil du Videos machen musstest, ne? Als Content Creator ist das halt echt auch stressig.
Als Content Creator habe ich natürlich, sag ich das jetzt, weil dann werde ich wieder so viele DMs bekommen, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich es dann nicht schaffe, entweder aus zeitlichen Gründen oder weil ich es dann manchmal vergesse, wenn ich keine Zeit habe, die Nachricht nochmals ungelesen zu markieren, dann verschwindet es halt so schnell in deinem Posteingang. Ich sag's trotzdem, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder viele Nachrichten dazu bekomme. Ich habe so einen geilen Laufgürtel, den mir Kai Pflaume mal empfohlen hat, als wir damals zusammen den New York-Marathon gelaufen sind. Und den habe ich inzwischen, weil als aktiver Athlet hatte ich ja nie ein Handy dabei, den nutze ich jetzt total gerne für zum Beispiel Handy einstecken, ein, zwei Gels einstecken. Ist total praktisch, total angenehm, fühlt sich an wie eine zweite Haut. Ich habe überhaupt keine Aktie da drin. Ich kriege nichts dafür, dass ich das bewerbe. Aber der Gürtel ist halt praktisch und cool. Und da nehme ich halt das Handy mit. Auch, ja, was heißt doch heute schon auch, wenn ich jetzt weiß, Barbara beispielsweise ist irgendwie im Büro irgendwie tagsüber und nicht ganz so erreichbar, wenn jetzt was in der Kita wäre. Dann denke ich mir halt immer, komm, nimmst das Handy mal mit, nicht, falls sie dann anrufen, dann rufen sie hoffentlich eher bei mir an. Und genau, deswegen habe ich inzwischen oft ein Handy dabei und kann dann solche wundervollen Sonnenaufgänge wie heute dokumentieren, aber mit dem Stehenbleiben habe ich immer noch Probleme. Das kriege ich noch nicht raus. Also wenn es alles so in einer fließenden Bewegung, Handy raus, kurz mal was filmen und dann aber auch Handy wegstecken und weiterlaufen. Also so mit Stehenbleiben tue ich mir noch ein bisschen schwer.
Ja, aber ich finde das ganz cool. Was hast du gehabt heute Morgen? 409er Schnitt mit so einem Handystick die ganze Zeit? Das ist eigentlich ganz okay.
Das muss ich mal vorstellen. Und guckt, ich muss eben erst mal überlegen, wie die Leute mich angeschaut haben, mit so einer 3 Meter Antenne vor mir herzulaufen, den ganzen Lauf.
Also da, wo die anderen sonst die Grubenlampe haben, ja, da musst du die Kamera hinmachen und die ganze Zeit labern.
Richtig.
Weißt du, womit das noch viel besser geht? Mit dem geilen Helm, den es von uns gibt.
Damit geht das ja auch viel besser. Richtig. Gut, sagen wir mal so. Wenn du das Stadium erreicht hast, dass du beim Laufen Helm tragen musst.
Dann ist vielleicht besser, nicht mehr zu laufen.
Aber der Helm ist cool. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ihr das alle so mitgekriegt habt, so über den Jahreswechsel. Das hatten wir kurz vor Weihnachten nochmal euch mitgeteilt, mitgegeben und ans Herz gelegt.
Ja, es gibt in Regensburg beginnt schon wieder die High Season, Ralf. Ja. Bei mir am Haus, das ist ja Ortsausgang Regensburg, Regensburger Westen und dahinter malerische, kleine, wenig befahrene Straßen. Ich sag dir, am Wochenende, da hatten wir auch schon 3 Strahlen Sonne wieder und ich am Küchenfenster denke ich mir, habe ich irgendwas verpasst? Ist irgendwie, was ist passiert? Ich meine, wir haben immer noch Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Sternfahrt.
Ja, es ist eine Karawane verschiedenster, meistens waren es Gravelbikes, würde ich sagen, schwerpunktmäßig Gravelbikes, wenig Rennräder, aber wahnsinnig viele Radfahrer am Wochenende wieder unterwegs gewesen.
Ja, und dafür braucht ihr einen Helm, ne? Und wir machen euch nochmal den Link vom Kett-Helm mit Bestzeit schön da drauf. Machen wir nochmal in die Shownotes rein. Sehr, sehr cooler Helm. Hatte ich gestern Abend das Vergnügen, einem sehr guten Freund zukommen zu lassen, der sofort sich in das kleine rote Blinklicht, das hinten am Kopf dran ist, verliebt hat. Ja, schockverliebt hat. Also ziemlich coole Nummer. Schützt euren Kopf. Beim Radfahren super, super wichtig. Ne?
Ja, und wer Cat noch nicht kennt, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfos liefern. Denn Cat ist die einzige Fahrradhelmmarke, die noch eine Produktion in Deutschland hat. Und genauer gesagt in meiner schwäbischen Heimat bei Stuttgart. Und ja, deren Helme stehen für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir haben natürlich bei dem Helm, den wir zusammen mit Ihnen designt haben, auch ein MIPS-System verbaut. Und der Helm ist das Modell Reach DT1, den ihr im Bestzeitdesign erwerben könnt. Und zwar funktioniert das auf catahead.de/bestzeit. Link ist natürlich auch in den Shownotes. Einfach draufklicken, landet ihr direkt dort auf der Landingpage. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, bekommt ihr auch 10% Rabatt. Und jetzt kommt nicht nur auf unseren Helm, weil wir so gut sind, haben wir natürlich einen guten Deal für euch ausgehandelt, sondern auch für alle anderen Helme, die es dort zu kaufen gibt. Also auch für, sagen wir mal, das ist natürlich jetzt eher ein sportlich fokussierterer Helm Richtung Gravel, Rennrad etc. Es gibt natürlich auch vielleicht so ein bisschen lifestyleigere Helme für euren Weg zur Arbeit vielleicht oder was auch immer. Die gibt es dort genauso wie Kinderhelme und so weiter und so fort. Auch auf die bekommt ihr 10%. Einfach über unseren Link catahead.de/bestzeit reingehen und dann euren Warenkorb voll machen mit was euer Herz begehrt, bekommt ihr 10%. Und ja, du sagst es schon, Ralf, safety first.
Absolut. Ja, am Wochenende haben wir alle nicht so, also wir beiden jedenfalls, nicht so intensiv das gesamte Sportgeschehen verfolgt. Ich musste noch ein bisschen arbeiten, aber tatsächlich habe ich natürlich trotzdem das eine oder andere angeguckt. Bei der Houston-Marathon, wir haben schon eine herzhafte Diskussion über die Gewichtung unterschiedlicher Leistungen geführt. Ja. wir überlassen euch mal die Bewertung, ja.
Wer die krasseste deutsche Leistung
abgeliefert hat? Wer hat die krasseste deutsche Leistung abgeliefert? Ja, also ich sag Johannes Motschmann, ach nee, das warst du, ne?
Ey, ohne Scheiß, Mojo, Props hier auch ganz offiziell an dich. Ich hab's natürlich dir auch schon geschrieben. Ja, natürlich irgendwo der Berlin-Connect zum Marathon-Team Berlin und so weiter. Da bin ich jetzt nicht ganz unparteiisch. Und wir kennen uns auch gut. Aber ich finde, der Jahresstart von Mojo, der ist immer noch nicht ausreichend gewürdigt, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, der hat jetzt nicht den geilsten Valencia-Marathon gehabt. Das ist nicht so lange her, das war Anfang Dezember. Was auch immer dazu geführt hat, manchmal hast du im Marathon, wir wissen es alle, einfach nicht den perfekten Tag. Vielleicht war das Training die Monate vorher super und dann stehst du manchmal dann doch mit leeren Händen da. Aber davon hat er sich ganz offensichtlich ja nicht irgendwo unterkriegen lassen, sondern hat wirklich einen brutal geilen Start jetzt hier in 2025 hingelegt, nämlich in Valencia mit einer 28:13 über 10 Kilometer. Riesensprung, Riesenverbesserung, auch übrigens in der ewigen deutschen Bestenliste. Und jetzt in Houston nachgelegt mit 61:03 und das ist Platz 8 in der ewigen deutschen Bestenliste. Das sagen jetzt vielleicht manche, ja, Platz 8, keine Ahnung. Wir wollen jetzt nicht anfangen, die Leistungen zu sehr zu vergleichen. Wir überlassen das euch, was ihr da vielleicht am krassesten fandet. Aber wir dürfen nicht ganz vergessen, der deutsche Rekord der Männer, der liegt nach wie vor noch bei 60:17. Wenn ich glaube, 60:17 ist die Zeit von Amanal Petros. Das ist natürlich ein Brett. Aber nur, um das mal zu verdeutlichen, wir reden hier gerade mal noch von 45 Sekunden Differenz. Und allein deswegen muss ich sagen, ey, Ich find's geil, ich find's mega. Ich hoffe so sehr, dass du das, was du jetzt hier gerade gezeigt hast, auf diesen kürzeren Strecken in deinen nächsten Marathon nehmen und umsetzen kannst, wo auch immer der im Frühjahr sein wird, habe ich jetzt zumindest noch nicht gehört. Dann können wir uns, glaube ich, alle da auch auf eine sensationelle Zeit freuen.
Ja, und Comeback von Miri Dattke in Houston. Bedingungen waren wohl nicht so richtig geil. Kalt, windig. War ja heute auch die Amtseinführung von Donald Trump. Das haben sie ja extra nach innen verlegt, weil der arme Mann friert halt schnell. Ist das halt mit älteren Herren. Jedenfalls war es zum Laufen auch wohl nicht unanstrengend. Und da ist Miri eine 1:09:09, glaube ich, gelaufen. Immerhin auch die achtschnellste Zeit, die jene Deutsche gelaufen ist. Als Comeback nach sicher komplizierten, naja, man muss leider schon sagen, Jahren. Ne? Also immer wieder doch ganz schöne Rückschläge. Aber neues Umfeld, ne, Philipp? Also da ist auch ein Schritt passiert.
Ja, ich habe erstmal noch eine Frage an dich, Ralf, weil du gerade vorher in unserem Vorgespräch gesagt hast, es wäre Platz 4 gewesen. Nee, Platz 8. Platz 8, okay, ja, dann sind, okay, Platz 8 auch wie Mojo praktisch. Ja, neues Umfeld, genau, also Lebens- und Trainingsschwerpunkt inzwischen in den USA, auch neuer Ausrüster mit Puma und hat sich dann auch dem Profiteam dort angeschlossen, wo ja auch zumindest Konstanze Klostafel mal kurzzeitig auch dazu
gehört. Eine Saison.
Ich glaube, wollte sagen, ein Jahr, glaube ich, hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm. Und zwar ist das ja dieses Puma-gesponserte Profiteam in North Carolina, was von Amy und Alistair Craig, ja, aufmerksame Fans der Szene werden auch diese Namen kennen, quasi da die das Training anleiten. Und ja, offensichtlich hat das ganz gut funktioniert für das Comeback-Rennen mit jetzt neuer persönlicher Bestleistung. Da darf man auf jeden Fall auch gespannt sein, wie das jetzt im weiteren Frühjahr, vielleicht ja auch dann bei einem Marathon, weitergehen wird.
Ja, ich finde es halt eigentlich cool, wie mutig die deutschen Läuferinnen vor allen Dingen ja sind. Ne? Also Miri hat das jetzt gerade gemacht. Ich finde halt auch die Moves von Maite Kohlberg, die in eine internationale Gruppe über 800 gegangen ist, von Alisa Schmidt natürlich, die auch in eine internationale Gruppe über 800 gegangen ist. Ja? Die macht ja auch noch den Disziplinwechsel von 400 auf 800. Das musst du dich erstmal trauen, ja. Du musst das auch erstmal ja als Lebensveränderung annehmen, ja. Du sagst, okay, ich gehe jetzt in eine ausländische Trainingsgruppe, ja. Da ist erstmal alles anders, ja. Also das ist schon cool. Ich finde das, sehr mutig und ich verfolge das mit großem Interesse, weil ich da sehr gespannt bin. Und ich würde allen sehr gönnen, dass sie da die Schritte vorwärts machen, die sie sich versprechen, weil, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, ja. Gerade bei den ja noch kürzeren Strecken ist halt Team gemeinsam sich die harten Sachen reinziehen, ist schon ein bisschen einfacher, als wenn man alles alleine trainieren muss. Ne?
Auf jeden Fall.
Ist so.
Ja, Marathonbereich hatten wir, glaube ich, noch nicht besprochen von Houston. Soweit ich zumindest informiert bin, aus Frauensicht, glaube ich, jetzt doch, glaube ja, klar, natürlich Esther Pfeiffer vor Ort am Start
ist gewesen. Ist
Halbmarathon gelaufen, stimmt, und hatte vor Ort Probleme, zumindest, genau, hat es den DNF am Ende stehen gehabt. Genau, Hendrik ist natürlich an den Ort zurückgekehrt, wo er letztes Jahr ja seine überragende Bestleistung aufgestellt hat. Hatte dieses Jahr in, ja, mit den Bedingungen, wie du schon geschildert hast, mehr zu kämpfen, ganz offensichtlich. Also hat er auch schon in den Interviews geschildert, dass es einfach so unfassbar kalt war, dass sein Wettkampfoutfit eher an ein Trainingsoutfit sozusagen am Ende dann erinnert hat, weil er sich da einfach mit mehreren Schichten auch einpacken musste. Hat sich mit Haftom Veldal duelliert, der sich sicherlich auch dort mehr vorgestellt hatte, und sind dann beide hintereinander ins Ziel gekommen. Hendrik vor Haftom, beide mit 2:11er Zeiten. Ja, also ich meine, für einen schlechten Tag ist das natürlich immer noch sehr solide. Aber ich, klar, verstehe natürlich auch, wenn man sich im Vorfeld da was anderes vornimmt, beziehungsweise so ein erfolgreiches Rennen im vergangenen Jahr hatte, dass man dann, auch wenn die Bedingungen widrig sind, jetzt nicht da in Jubelstürme ausbricht und das dann einfach so hinnehmen kann. Ja.
Ja, logisch nicht. Wobei, hält Hendrik nicht noch immer den Rekord im Laufen mit Anzug? Ich glaube,
oh, das kann sein, ja, das stimmt. Das hat er
in Köln mal gemacht. Das ist schon eine ganze Weile her. Ne? Das war natürlich Ja, also, was heißt Jux-Aktion? Das musst du ja trotzdem erstmal machen, ja?
Musst du erstmal machen.
Genau, laufen, ja. Aber da ist er im Anzug gelaufen. Ich glaube, mit abgeschnittenen, ja, war das mit abgeschnittenen Hosenbeinen? Jetzt bin ich schon gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Ja, und wahrscheinlich wäre das der bessere Dress für Houston gewesen dieses Jahr. Ja, aber ja. So richtig kalt kann ich gut haben. Für dich wäre das ja auch gar nichts, ne?
Oh nee, aber das ist auch mein Horror, ehrlich gesagt. Also das wäre, so wie die Schilderungen waren, die man dort mitbekommen hat, absoluter Horror. Also es ist irgendwie trotzdem interessant, dass es so ambivalent war. Also ich meine, Marathon, wissen wir alle, hat natürlich, haben widrige Bedingungen einfach nochmal eine höhere Auswirkung, das ist ja ganz klar. Auch energetisch am Ende und so weiter. Oder wenn du dann aus einer Gruppe rausfällst und dann eisige Kälte plus Wind kostet dann einfach sehr viel mehr Körner. Halbmarathon, wir reden ja sowohl bei Männern als auch bei der Frauenspitze von sagen wir mal eine gute Stunde plus minus. Da lässt sich das, glaube ich, noch mal ein bisschen besser wegpuffern, weil es gab für mich auf jeden Fall neben Mojo, es gab auf jeden Fall noch ein weiteres krasses Ergebnis, was bei mir extrem rausgestochen hat und was an diesem Sonntag gefühlt auch meine komplette Insta-Timeline dominiert hat. Und das ist der neue US-Rekord der Männer im Halbmarathon von Conor Mans. Jetzt werden vielleicht manche sagen, Conor Mans, habe ich noch nie gehört. Der junge
Kennst
Mann
du den
ist,
persönlich?
Nee, der ist zu jung, glaube ich. Oder ich bin zu alt, sagen wir es besser so rum. Ich bin schon so ein alter Knochen, dass wir uns nicht mehr kennen. Aber Conor Mans ist Straßenläufer, sage ich mal, mit Fokus. Ist natürlich auch Marathon schon gelaufen. Hat da auch gute Zeiten. Also so ist es nicht. Ich glaube, ich überlege gerade, Marathon, doch, das müsste, war das Chicago wahrscheinlich? Also, glaube ich, so eine unter 2,8 auch was stehen, ne? Ich schaue gerade nach, hier, 2,747, Freunde, also eine langsamere Bestzeit als Hendrik. Dem wird aber schon seit längerer Zeit natürlich, wird er so ein bisschen als vielleicht auch die US-amerikanische Marathonhoffnung gehandelt, der noch viel vor sich hat. Und ich glaube, mit der Zeit jetzt vom Wochenende im Halbmarathon hat er das auf jeden Fall bestätigt, denke ich mal. Denn der ist 9 US-Rekord gelaufen mit 59.
17.
Was war's?
17.
17. Damit hat er eine knappe halbe Minute des vorherigen Rekords hier sozusagen weggenommen. Und der stand immerhin 18 Jahre von, Preisfrage an euch, ich lasse es euch eine Gedenksekunde überlegen, wer vorher den US-Rekord gehalten hat.
Ich möchte lösen.
Ralf weiß das natürlich. Es ist niemand Geringeres als Ryan Hall. Und der war ja zumindest zeitlebens seiner aktiven Ära, ja, irgendwie lebende Legende, kann man fast sagen. Also es gab damals vor allem einen sehr berühmten College-Jahrgang. Es ist schon sehr nerdy Deep Dive jetzt von mir. Es gab einen legendären College-Jahrgang und da gab es drei Ausnahmeathleten. Das war einmal Dayton Ritzenhain, coacht jetzt übrigens das On-Athletics-Team in den USA.
Mit Robert Farken.
Es gab Ryan Hall. Und es gab im gleichen Jahrgang auch noch Alan Webb, auch den werden manche noch kennen, auch damals vor allem eher über die Meile extrem dominant, wie gesagt, Dayton Ritzenhain 5:10 vor allem, später Halbmarathon, Marathon auch und Ryan Hall natürlich sehr früh mit Fokus auf die Straße und der ist 59:42 glaube ich sowas gelaufen. Allerdings vor 18 Jahren, müssen wir nochmal drüber reden, natürlich ohne jegliche Art von Carbon-Schuhen. Ich habe die Schuhe damals gesehen, die er angehabt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war wirklich so ein Schuh mit, ein japanischer Hersteller, sehr berühmter japanischer Hersteller von Laufschuhen. Und die haben damals so einen Schuh gemacht, der hieß Piranha. Und der Name war da Programm, der war irgendwie so, ich sag mal, 5 mm dicke Sohle, wo du dir einfach so denkst, Ryan Hall ist jetzt nicht klein, ja. Der ist natürlich sehr hager gewesen zu seiner aktiven Zeit. Jetzt ist er ja gefühlt ein Bodybuilder. Kann man sich auch nicht vorstellen so recht, wie das funktioniert hat. Aber dass man mit solchen Schuhen damals 59, 40er-Bereich laufen konnte, ist irre. Ist aber auch der vielleicht erste, boah, ist gefährliches Halbwissen. Erinnere mich nicht an jemand anderen, der nicht in Afrika geboren ist. Jetzt werden ein paar Zuschriften bestimmt kommen. Ich glaube, der erste nicht in Afrika geborene Läufer, der eine 204er Zeit gelaufen ist, würde ich denken. Ich glaube, das war Boston vor 10 Jahren vielleicht oder sowas. Klar, Boston, wir wissen alle, jetzt nicht bestenlistentauglich. Trotzdem ist er da einen Marathon in 204,55 oder so gerannt. Und das fällt so in die Ära auch mit Houston davor noch. Also damals sicherlich einer der großen Marathonnamen in den USA.
Ja, da müssen die deutschen Männer mal ein bisschen nachlegen, ne? Sag ich.
Von uns aus gerne. Also wir freuen uns immer über gute Ergebnisse.
Ja, die Stunde, weil,
da berichtet man gerne
die drüber. Stunde ist ja das Ziel jetzt. Die muss man jetzt fallen. Ja. Haben Sie ein Ziel im Frühjahr jetzt? Ist doch klar. Ne? Jetzt ist ja erstmal Hallenleichtathletik. Ne? Also wir hat ja gerade erst angefangen. Ja? Also wir sprechen über Hallenleichtathletik gleich noch mit der Vanessa, die da einen sehr coolen Ansatz hat, respektive ihr Trainer und sie. Aber ein Ding müsst ihr euch unbedingt angucken vom Wochenende. Hast du Dortmund-Hallen-Meeting gesehen? Nein.
Ich habe es nicht live gesehen. Ich habe das gesehen, was du uns zukommen lassen hast in unserer internen Podcast-Gruppe.
Ein besonderes Rennen über 1500 Meter. Ne? Also es war ein relativ zügiges Tempo. Ja, alles gut. Ja, zwei Mann vorne weg. Ja, knüppeln richtig einen raus auf der letzten Runde. Ja, geben letztes Hemd. Und als sie im Ziel sind und austrudeln lassen, wird die Glocke für die letzte Runde geschlagen. Zu Deutsch, sie haben sich verzählt, ja, und haben einfach den Spurt 200 Meter zu früh angezogen. Das kann mal passieren in der Halle, weil natürlich da einfach mehr Runden gelaufen werden. Ja, also die Runden in der Halle sind nicht 400 Meter lang, sondern nur 200 Meter. Ja, also international heißt das ja jetzt auch Short Track, damit ihr mal...
Ne, ja, habe ich auch schon gesehen. Woher kommt das auf einmal? Also ist das immer schon der Begriff gewesen und der war einfach nicht so
landläufig? Nein, der ist, glaube ich, sogar im letzten Jahr erst eingeführt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Hallenleichtathletik heißt jetzt nicht World Indoor, bla, sondern Shorttrack. Okay. Und dann hat Marius Probst vom TV Wattenscheid gewonnen, in 3:38, übrigens ja auch eine echt ordentliche Zeit, und lief dann so, ja, sorry, Jungs, aber ihr müsst schon zu Ende laufen, so über die Ziellinie drüber. Es ist jetzt nicht, dass es das erste Mal vorgekommen wäre. Wir kommen ja gleich auch noch auf Runden zählen. Also sagen wir mal so, bei Läufen auf der Bahn, die dann 10.000 lang sind, ja, oder 5.000 in der Halle ist ja noch viel schlimmer, ja, also 5.000 Meter Short Track. Aber bei 1.500, jetzt mal ernsthaft, da kannst du dich doch nicht verzählen, oder?
Also, jetzt muss ich auch wieder überlegen, das ist natürlich auch alles immer schon so lange her. Florian Orth, ehemaliger Teamkollege von mir, sehr, sehr guter 15-Meter-Läufer, ist aber in der Halle nicht immer 1.500 gelaufen. Ich glaube, der ist manchmal auch 3 gerannt oder ist er oft 1.500? Vielleicht war es doch eine 1.500. Es waren deutsche Meisterschaften und da wären sie beinahe in die Irre geführt worden, weil scheinbar ein Kampfrichter nicht in der Lage war,
der hat dann schon gezogen,
richtig mitzuzählen sozusagen. Aber Florian Orth, der trinkt gar keinen Kaffee, aber ich wollte gerade sagen, hat wahrscheinlich 2 Kaffee morgen getrunken. Der hat das natürlich registriert und hat mit einer Geste, ich glaube, die wurde später nicht geahndet, aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht so böse gemeint von ihm, aber er ist so, ich mache das jetzt mal Ralf vor, so ist er die Leute anguckend vorbeigelaufen, mit dem Finger an den Kopf getippt, so singen wir so, you had one job, Leute. Also wirklich, es ist ein, ihr müsst nur diese Runden runterziehen.
Und alle anderen sind aber hinterhergelaufen.
Ja, genau.
Also, oder also, hatten diese auch im Schirm?
Nee, die hatten es dann auch auf dem Schirm, weil er hat geführt zu der Zeit. Ich glaube, es war ein Vorlauf sogar nur. Und dann hat er dem Kampfrichter angezeigt, Freunde, bitte mach doch mal wenigstens hier die Anzeige richtig. Haben sie dann gemacht. Ich glaube, er wurde ein bisschen wurde kurz mal ermahnt ob seiner Geste, aber die war gar nicht so böse gemeint. Also er hat nur sich gedacht, hey Leute, wenn ihr hier Verwirrung stiften wollt, dann seid ihr auf dem besten Weg dahin. Aber das ist dann mit Chancengleichheit dann auch nicht so viel zu tun. Wie war es denn in Dortmund? Weiß man, ob es womöglich, aber dann hätten es die anderen ja irgendwie trotzdem gecheckt oder haben richtig mitgezählt, die anderen
Athleten. Nee, also ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass die beiden, ich kann jetzt gar nicht mal ganz genau sagen, wer das war, weil aus der Ergebnisliste lässt sich das nicht so einfach rauslesen, weil die sind, also mindestens einer ist dann noch hinterhergelaufen und hat das Rennen zu Ende gemacht.
Aber stell dir mal vor, du bist all out, weil du wirklich der Überzeugung bist, ich könnte bei einem 1500er, also früher, zu den Zeiten, wo ich das gemacht habe, hey, wenn ich all out ins Ziel komme, ich könnte da keine 200 Meter mehr weiterlaufen.
Ja, das, du musst ja in der Halle immer sehen, klar, die Glocke ist ja da, ja, also wenn die Glocke noch nicht da war, dann kannst du nicht anfangen zu sprinten, jetzt mal ernsthaft. Weil den Rundenzähler, das kann ich mir schon vorstellen, dass er gerade bei so einem Meeting, weißt du, wo sehr viele Sachen parallel sind und dann laufen da viele Leute rum, vielleicht ein Fotograf, da steht mal einer davor, dann siehst du das nicht. Das kann ich mir vorstellen, ja. Oder du bist halt jetzt gerade in einer Kampfsituation im Feld, es ist eng, du willst deine Position da auf der Innenbahn, guckst du da nicht hin. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber, also die Glocke ist doch ein relativ starkes Signal, oder?
Also die kriegst du auch mit Laktat kurz vor 20 eigentlich noch mit, so. Also.
Ja, normalerweise schon. Aber es ist, du, es gibt immer wieder andere Sachen. Aber es
ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Nein, es ist nicht das erste Mal. Also es ist erstaunlicherweise ja wirklich häufiger, wenn man gerade die internationalen Meetings oft anguckt, dass du dann denkst so, das tut einem wirklich weh, einfach schon beim Zugucken, so, wo du denkst, also die Mischung aus Mitleid und auch so, ja, gut, Freund, also.
Aber hier, warte mal, Europameisterschaften, hier, in deine Europameisterschaften in Berlin, 18. Mhm. Wie heißt nochmal deine israelische Marathonfreundin?
Oh Gott. Ja, ich weiß schon.
Jedenfalls, die ist über 10.000 in der Runde zu früh gespurtet.
Lorna Salpeter. Das ist natürlich auch ungünstig.
Also, dass man da mal durcheinander kommen kann bei 25 Runden, das verstehe ich.
Aber wobei, weißt du, was ich mir da oft noch denke, also gut, okay, vielleicht noch bei taktischen Rennen, wobei manchmal ist das ja gar nicht so taktisch, weißt du, der Blick auf die Uhr. Bei 400 finde ich es ja noch krasser, weißt du, bei 200 ist ja die Differenz vielleicht jetzt, wenn es ein super taktisches Rennen
so,
ist,
nicht
kommst
so
du vielleicht ein bisschen raus, weil die nicht so riesig ist, aber wenn du dann, da reden wir von über einer Minute Differenz, weißt du, da wärst du ja dann sowas von krass auf Weltrekordkurs oder so, das ist ja dann doch eher so, ja, nicht so wahrscheinlich in so einem Finale.
Also
nicht unmöglich, aber...
Also das war übrigens so ein Ding, weil du sagst, das kam einem so surreal vor. In Rio ist eine der Äthiopierinnen über 10...
Innerhalb des
über 10.000 Meter Rennens. Über 10.000 Meter ja Weltrekord gelaufen. So einsam und alleine vorneweg. Ja. Und da haben dann tatsächlich nachher... Also so gegen Ende des Rennens, als sie alle gedacht haben, das gibt's doch gar nicht, das ist ja absurd unter Weltrekord hier, haben dann gedacht, ja, das stimmt nicht, die muss noch eine Runde mehr laufen. Mhm. Ja, aber der Abstand zum Feld war natürlich so groß, dass sie gedacht haben, ja nee, aber die ist ja auch viel schneller als die anderen. Ja? Ja. Kann das denn sein? Ja, weil die Zeit halt so absurd und die Zwischenzeiten halt so absurd schnell waren, dass dann wirklich viele gedacht haben, nee, die haben sich verzählt.
War das Almaz Ayana?
Ayana, ja, ja.
Genau. Ja, genau. Und die ist aber vor allem, ich meine mich zu erinnern, dass damals der Start des Rennens taktisch war. Also halt so Meisterschaftsrennen. Das war jetzt nicht super schnell von Beginn an. Aber man hat mal sich, irgendjemand hat sich, ich weiß nicht, ob es Let's Run war oder so, die haben sich die Mühe gemacht, mal so 5000 Meter rauszustoppen.
Ja.
Und zwar, ich glaube, es waren nicht unbedingt die letzten 5000, sondern irgendwie im Mittelteil. Lass es von 2,5 bis 7,5 oder irgendwie so. Und das war auch eine 14, schieß mich tot, das war wirklich, also das sind viele in dem Jahr nicht über 5 flach gelaufen, ne? Wo du gedacht hast so, okay, alles klar. Und deswegen ist am Ende diese verrückte Endzeit da noch zustande gekommen, vollkommen überraschend.
Ja, aber wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass auf der Pressetribüne etliche da gestanden haben und gesagt haben, nee, die haben sich verzählt. Ja, und ich meine, ich müsste jetzt lügen, als Berichterstatter zählst du ja nicht die Runden damit.
Nein.
Weil, also nochmal für euch zu Hause, ist es halt so, dass ab einem bestimmten Punkt ja, die Anzeige verändert wird. Ja, das ist in der Regel Anfang der Zielgeraden. Ja, also praktisch da, wo dann die Läuferinnen oder Läufer einen Blick halt auf diese Anzeige mit der Rundenzahl, die noch zu laufen ist, bekommen. So, und wenn die da sind, dann wird das geändert. Und dann hast du natürlich bei 10.000 Meter auch Überrundungen. Also das hast du schon auch. Jetzt will ich da auch nicht ausschließen, dass da nicht auch mal einer an der falschen Stelle zieht und dann halt eine Runde zu wenig gelaufen wird. Also wo ich das schon erlebt habe, war bei einem Schnelllauf und zwar beim Massenstartrennen. Das sind halt 15 Runden. Ja, und dann hatten die sich halt verzählt, ja. Und dann stand noch eine Runde zu viel drauf. Und die anderen, die sind schon losgebrettert, weil die halt mitgezählt hatten. So, was ist dann offiziell, weißt du?
Ja, ja, das ist schwierig, ja.
Weil ich meine, normalerweise, du bist natürlich selber dafür verantwortlich, die Strecke zu laufen.
Eigentlich, ja.
Ne? Das ist ja im Prinzip eine Hilfe. Ja, dass man im Laktatnebel nicht mehr weiß, was man tut.
Dann nochmal zu gucken, sicherheitshalber.
Wo ist eigentlich das mit der Glocke her? Das ist mal hier eine Schwarmwissen-Frage, ja. Seit
ja,
wann gibt es eigentlich
das
die Schlussglocke? Das ist sehr, sehr spannend. Ich weiß es auch nicht. Seit wann gibt es eine Schlussglocke?
Ich glaube schon lange.
Ja,
also ich glaube, glaub
auch, aber
der wird eine
Philipp,
Backstory sein, die
Philipp,
gibt bestimmt so ein Ereignis
nicht,
wie damals mit Marathon-Strecke und der Queen.
Ja, aber irgendeine Geschichte muss es ja haben.
Ja. Nee. Das wäre eine Frage für, wer weiß denn sowas, bei Kai, glaube ich. Seit wann gibt es eine Glocke
das ist eine Aufgabe
bei
für dich.
Lauf?
Kai, bitte. Seit wann gibt es die Glocke an der Schlussrunde bei den Bahnläufen in der Leichtathletik. Spannend. Ne? Also ich freue mich auf eure Zuschriften. Ich
bin gespannt, ob wir am Freitag auf Insta oder auf welchem Weg auch immer hier eine Auflösung bekommen.
Unbedingt, ja. Übrigens, die Glocke von den Olympischen Spielen in Paris, die die Olympiasieger am Ende ihres Wettbewerbs jeweils läuten durften, die hängt jetzt in Notre Dame.
Ah, okay, das
ist cool. Ne, die ist ja Anfang Dezember bei der Einweihung da reingehängt worden als Legacy an die Olympischen Spiele. Auch eine sehr coole Aktion, ne? Sag mal, bei cooler Aktion sind wir eigentlich, glaube ich, bei unserem Gast, ne?
Würde ich sagen.
Bei Vanessa Mikitenko, ja, aufstrebende Nachwuchsläuferin im Mittel- und Langstreckenbereich, aber wie sie sich selber definiert, wird sie euch und uns gleich erzählen. Ja, klar, ist natürlich der Name Irina Mikitenko, immer noch deutsche Rekordhalterin über Marathon. Sehr, sehr gute 5000-Meter-Läuferin im Weltniveau, jahrelang unterwegs gewesen. Ja, über, sagen wir mal, diese besondere Familientradition 5000 Meter werden wir sprechen und über viele andere Dinge. Hat total Spaß gemacht, sich mit Vanessa zu unterhalten und ihr dürft euch auf das Gespräch freuen.
Ja, und da ist auch schon der Gast in dieser Woche. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Vanessa Mikitenko, hi, wie geht's dir?
Hallo, gut an euch.
Ja, uns geht's bestens logischerweise, weil wir das Wochenende auf der faulen Haut gelegen haben. Ja, obwohl Philipp ist erstaunlicherweise relativ viel mit Laufen beschäftigt. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Du hast ja einen Silvesterlauf gemacht, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Hallensaison, ja, nein, vielleicht. Was hast du vor?
Ja, also ich habe auf jeden Fall ein paar Läufe in der Halle vor. Ich freue mich auch immer, weil man, sage ich mal, sozusagen im Halbjahr dann mal wieder ein paar Rennen machen kann und einfach schauen kann, wo man steht. Das macht auch einfach super viel Spaß, denn die Läufe auch aus dem Training rauszumachen, weil man dann nicht die ganze Zeit nur trainiert, sondern auch Spaß an Wettkämpfen haben kann. Ich werde jetzt nicht super viel machen, ein paar Unterdistanzen, um mich dann einfach mit Hinblick auf den Sommer gut vorzubereiten. Ja, genau, und darauf freue ich mich. Also ich starte jetzt am Wochenende schon über 800 Meter ein. Das ist jetzt nicht meine Parabeldistanz, würde ich sagen, aber es bringt mir dann doch auch viel für den Sommer und in Erfurt werde ich laufen und die aktiven Deutschen dann auch.
Ja, das ist ja eigentlich mehr Sprint, logischerweise. Ich glaube, quasi, das ist auch so ein bisschen euer Ansatz. Genau, ne, das ist auch so ein bisschen euer Ansatz. Du hast es ja schon gesagt, dass es eigentlich jetzt nicht vorbereitet ist, sondern aus dem Training raus und das dann so als verschärfte Trainingseinheiten, so ein Wettkampf da, hessische Meisterschaften am Wochenende.
Genau, ja. Also es bringt alles super viel. Es ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung und den gehe ich auf jeden Fall sehr gerne.
Das klingt für mich auf jeden Fall ja mal nach einer sehr gesunden Herangehensweise, weil es gab zumindest in meiner Jugend durchaus auch Leute, die hatten immer das Bedürfnis, ich schließe mich da jetzt nicht ein, weil ich hatte einen Trainer, die mich auch oft ins kalte Wasser geschmissen haben und halt gesagt haben, manche Rennen sind einfach zum Trainieren da, zur Abwechslung. Du läufst jetzt einfach mit, aber es gab natürlich auch andere, die hatten dann immer so das Gefühl, boah, wenn ich da jetzt nicht super geil vorbereitet bin, dann will ich mich irgendwie gar nicht an so eine Startlinie hinstellen. Ich finde diesen Ansatz, den ihr verfolgt, da irgendwie wesentlich smarter, dass man da trotzdem ab und an mal so, ich sag jetzt mal, gewisse Tests unter Wettkampfbedingungen absolviert. Und du hast ja offensichtlich eine große Bandbreite, weil wenn du jetzt sagst, hessische Meisterschaften, 800 Meter, wird gefühlter Sprint. Aber hier, wir hatten es gerade schon angesprochen, Trier, Silvesterlauf, bist du auch nicht zum ersten Mal am Start gewesen, aber in der letzten Ausgabe zum Jahreswechsel besonders erfolgreich. Da waren es ja dann 5 Kilometer auf der Straße. Also genau, du scheinst jetzt auch mit den Untergründen oder dem Wechsel an Untergründen keine Probleme zu haben.
Nee, also ich laufe extrem gern auf der Straße. Das macht einfach mega viel Spaß. Aber auch die Bahn ist toll. Vor allem im Sommer ist es halt eine Bahnsaison, so geht man rein. Und auch zu den Unterdistanzen. Also ich meine, klar, die Leistung glänzt nicht extrem, weil es einfach nicht meine Distanz ist. Aber dafür trainiert man umso besser für den Sommer. Und klar, es ist nicht immer super toll und man geht nicht mit dem besten Gefühl aus dem Rennen raus. Aber solange man über die Entwicklung nachdenkt, dann ist es, glaube ich, das einzig Sinnvolle, es zu machen.
Naja, dafür bist du ja beim Silvesterlauf extrem strahlend aus dem letzten Jahr rausgegangen, sage ich mal. Wir hatten ja letzte Woche schon mit der Vera Kuttelier hier gesprochen. Die ist fast ein bisschen untergegangen, ja, weil natürlich viele auf Gesa, logischerweise geschaut haben. Ist ja klar, ist ihr Verein und sie war natürlich da auch einer der großen Stars. Aber beste Deutsche warst du, ja. Und dann wird natürlich schon geguckt, ey, Moment mal, Miki Tenko, ja, da sind natürlich dann viele Lampen an, die gar nicht so deinen Weg in den letzten Jahren vielleicht verfolgt haben und dann plötzlich sehen, oh, beste Deutsche beim Silvesterlauf in Trier. Was war das für dich? Wie war das für dich, da so cool zu laufen?
Ja, also Trier ist meiner Meinung nach ein extrem schöner Jahresabschluss. Und ich freue mich eigentlich nach jedem Lauf dort immer schon direkt aufs nächste Jahr, weil einfach die Atmosphäre so schön ist und so viele Leute da sind. Und ich weiß nicht, es gibt nichts Besseres, das Jahr mit dem zu beenden, was man gerne macht, und zwar dem Laufen. Und natürlich ist an Trier auch das Besondere, dass es auch wirklich ein extrem gutes Feld ist. Also es sind viele gute Leute da jetzt mit Gesa oder auch mit internationalen Athleten, die wirklich auch schon auf der großen Bühne präsent waren. Und dann letztendlich da dann, sage ich mal, ich noch als jüngere Athletin ohne großen Druck ranzugehen und dann doch auch zeigen zu können, was man kann, ist schon ein schönes Gefühl. Man macht unfassbar viel Spaß.
Ja, das ist eine sehr gesunde Einstellung, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das auch ganz gerne so gemacht, also ich habe vor allem in den U-Klassen noch, ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber als ich noch in diesen Altersklassen unterwegs war, ich fand das immer cool, wenn man die Gelegenheit hatte, in Rennen hochzustarten, also mit oder gegen ältere Athleten anzutreten oder eben auch mal in so ein internationales Feld. Trier, hast du selber gesagt, bin ich auch früher oft genug gelaufen, ist ja schon immer sehr, sehr, sehr gut besetzt, nicht nur aus nationaler Sicht. Ich habe das eher als Chance und Bereicherung empfunden, weil man hat ja nichts zu verlieren. Ne? Also ich meine, wenn man da als junge Athletin in deinem Fall da antritt, ist man ja noch so ein bisschen unterm Radar, ein bisschen Welpenschutz in Anführungszeichen. Die Augen sind ja auf andere erstmal gerichtet, aber man kann natürlich trotzdem da ganz gut aus dem Schatten heraus hervorstechen sozusagen, wenn manche Leute einen da vielleicht gar nicht so auf der Rechnung haben. Und ich fand das immer extrem wertvoll, um Erfahrung zu sammeln. Macht ihr sowas auch, wenn ihr im Sommer die Möglichkeit habt? Also hier und da wirst du ja sicherlich auch schon nicht nur im Nationaltrikot, sondern auch bei den Meetings versucht haben, internationale Rennen oder Rehlingen wäre sowas, was mir aus deutscher Sicht oft einfällt, dort zu starten, oder?
Ja, genau. Man sucht natürlich immer nach Rennen, wo ein gutes Feld ist, wo man gut mitrennen kann. Meinem Trainer persönlich ist es immer noch sehr wichtig, dass wir nicht immer nur den Zeiten hinterher rennen, sondern dass ich auch meine Erfahrungen Rennen mache und auch in Taktik lerne. Und das ist natürlich für eine Athletin im ersten Moment blöd, weil man oft ungeduldig ist oder auch einfach seine Zeiten laufen möchte. Aber am Ende kann ich meinen Trainer auch immer verstehen, der mich einfach nur beschützen möchte und mir den richtigen Weg aufmalt sozusagen.
Magst du uns kurz mal sagen, wie dein Trainer heißt? Weil ich glaube, nicht jeder, der hier zuhört, das hören sehr viele Menschen hier zu, aber nicht jeder wird das unbedingt auf dem Schirm haben. Und ich habe dann schon direkt eine Anschlussfrage.
Ja, genau. Also mein Trainer ist der Benjamin Steif und ich trainiere schon seit 2018 bei ihm. Also eigentlich quasi dann, als ich so richtig angefangen habe. Aber er geht auf jeden Fall sehr behutsam und richtig mit mir um, würde ich sagen, ja.
Und ich habe natürlich in unserer Vorbereitung auf das Gespräch natürlich auch den einen oder anderen Artikel zu dir gelesen, den man irgendwie im Netz finden konnte. Und da ist mir der Name natürlich auch, bin ich drüber gestolpert, sage ich jetzt mal. Und da hat bei mir irgendwie im Hinterkopf, haben da so ein paar Glocken ein bisschen geklingelt. Ich dachte, der Name sagt mir was, der Name sagt mir was. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir zusammen schon mal in einem Trainingslager trainiert haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Monte Gordo war. Ich glaube, es war eher Chiclana. Jetzt musst du mir aber helfen. Ist der Benjamin früher, der war bestimmt auch, der ist doch auch Läufer gewesen, glaube ich. Und ich glaube, dass der auch mal bei Wolfgang Heinig irgendwie trainiert hat. Das, es sei denn, ich liege jetzt komplett daneben, aber das, so habe ich das irgendwie noch abgespeichert.
Genau, nee, Benny, der hat lange Zeit auch bei Herrn Heinig trainiert und auch langjähriger, er war auch langjähriger Trainingspartner von Gesa. Genau. Ja, genau. Aber er erzählt immer nur davon, Trainingspartner gewesen zu sein.
Also was ja daran auch, ja. Auch wichtig ist, also wir haben ja jetzt, glaube ich, schon gemerkt, dass du dem total vertraust und dass natürlich man als junge Athletin jetzt nicht immer jeden Move sofort versteht, weil man halt Bock hat, Zeiten zu rennen, logischerweise, weil dafür ist ja lächerlich da, dass da Zeiten stehen nachher. Aber vor allen Dingen, wir beide, also Philipp und ich, kennen ja deine Mutter logischerweise noch sehr gut. Mhm. Die hält sich komplett aus dem Sportlichen raus. Wann habt ihr das geklärt?
Von Anfang an eigentlich. Also als ich damals, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht in der dritten Klasse oder so, so das früh, erste Mal zu Leichtathletik gegangen bin, hat sie mir immer eher gesagt, okay, es macht dir Spaß, oder? Aber du musst dir sicher sein, dass du das willst. Also heute verstehe ich es, weil ich glaube, sie weiß, dass es doch ein harter Weg ist und sie wollte mich immer davor bewahren. Aber als ich dann zu meinem Trainer Benny gewechselt bin, gegangen bin, war sie super zufrieden mit ihm, weil sie gesehen hat, wie er mit der ganzen Sache umgeht und sie hält sich wirklich komplett raus. Also klar, ich lege total viel Wert auf ihre Meinung mehr vor dem Wettkampf. Wenn ich nervös bin oder irgendwas, gehe ich zu ihr und sie erzählt mir irgendeine Geschichte, die sie vielleicht auch irgendwie mal erlebt hat. Und das beruhigt mich. Und ich weiß, sie hat das alles auch schon mal durchgemacht. Und genau das gibt mir extrem viel Kraft.
Das finde ich total spannend, ehrlich gesagt, weil also bei mir ist das jetzt in einem anderen Stadium. Ralf kann da auch mitreden. Ralf, du hast ja auch Töchter und die jüngere Tochter ist ja jetzt auch leistungssportlich auch schon seit vielen Jahren sehr unterwegs. Das ist bei mir noch ein bisschen weiter weg. Meine Tochter ist erst 2 Jahre alt, aber das ist auch so ein Punkt, wo wir schon mal ab und an im Podcast drüber gesprochen haben. Wie sehr will man das prägen, was das eigene Kind als Sportart sich vielleicht aussucht, wenn sie sich für Sport in dem Fall interessiert. Und ich habe bisher so auch gesagt, oh, am liebsten, also sehr ähnlich wie das, was deine Mutter offensichtlich ja auch gemacht hat. So, Hauptsache, es macht dem Kind Spaß. Das ist so jetzt mein Modus, obwohl man ja selber diesen Sport über sehr lange Zeit intensivst gelebt hat und irgendwann beruflich gemacht hat und Olympische Spiele. Das war ja ein großer Teil von diesem Leben. Aber ich würde auch jetzt, also mir wäre es wichtiger, dass dann die eigene Tochter Spaß daran hat, an dem Sport, den sie macht, jetzt mal unabhängig, auf welchem Leistungslevel das dann irgendwann sein wird. Und wenn es sich dann natürlich so fügt, wie es jetzt offensichtlich ja bei dir auch der Fall ist, dass es dir A, Spaß macht, aber B, du auch diesen Antrieb hast, irgendwo natürlich deine Grenzen auszuloten und zu verschieben, dann ist das natürlich, glaube ich, für Eltern schon eine sehr coole Erfahrung noch dazu mit dem, nicht nur, ich sage jetzt bewusst nicht Erfolg, klar war deine Mutter erfolgreich, das wissen wir alle, aber auch mit der Erfahrung, die sie in dieser langen Zeit ja bestimmt auch gesammelt hat, da war bestimmt auch nicht alles nur positiv, das ist in den wenigsten Leistungssportkarrieren so, wo Licht ist, ist immer auch Schatten, insofern glaube ich schon, dass die das natürlich auch sehr, sehr, kann ich mir gut vorstellen, sehr gerne von der, wie soll ich sagen, Seitenlinie unterstützend, sehr wahrscheinlich auch stolz, schätze ich mal, verfolgt mit Sicherheit.
Genau, ja.
Wie ist denn, also helfen uns nochmal für diejenigen, die hier zuhören, als deine Mutter trainiert hat, war hauptsächlich, oder dein Vater war auch ihr Trainer, richtig?
Genau, ja.
Oder hat sie sich selber trainiert? Ja. Nee, es war schon so, ne? Das habe ich da schon noch richtig im Kopf. Wie ist es da so? Also auch er ist komplett fein. Ihr habt jemanden, der Benny macht das super. Ich bin gerne vielleicht irgendwo mal beim Wettkampf dabei und feuer an, aber ich muss mich da gar nicht groß einbringen.
Also mein Vater, muss ich sagen, ist tatsächlich dabei noch sensibler als meine Mutter. Der sagt immer, der könnte mich niemals trainieren, weil er seinem Kind sowas nicht antun könnte. er war tatsächlich auch, meine Mama war schon immer, sie wusste, was sie will und sie hat hart dafür gearbeitet. Mhm. Und wenn es mal geregnet hat oder es kalt draußen war, war mein Vater eher derjenige, der gesagt hat, oh, das kannst du jetzt weglassen oder mach's nicht. Und deswegen hat meine Mama auch viel selber an ihrem Weg gearbeitet, aber natürlich vollkommen mit der Unterstützung von meinem Vater und auch im Training war er immer dabei. Ja.
Also ich bin ja auf jeden Fall komplett schuldig. Mir fällt das durchaus an der einen oder anderen Stelle schwer, nicht meinen Senf dazu zu geben, muss ich gestehen. Also das war sogar, also meine Tochter hat ja erst Leichtathletik und Schwimmen parallel gemacht. Das war bei Leichtathletik schon nicht einfach. Also da muss ich gestehen, da musste ich mich oft zurückhalten oder gar nicht erst zum Training hingehen. Das war das Allerbeste. beim Schwimmen ist es ein bisschen besser, da verstehe ich nicht so viel davon. Aber ja, also mir fällt das schwer. Ich muss das zugeben. Ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, also die ist ja noch ein bisschen jünger, die ist ja erst 15 und die hat sicher auch noch einen Weg vor sich. Und bis man ja mal auch eine Trainingssituation gefunden hat, wo man sagt, okay, das passt jetzt für wen auch immer, ja, also für einen persönlich oder für sein Kind oder seine Partner, dann ist das ja auch was anderes, ne? Wenn man sagt, okay, das ist offensichtlich ein Ding, was da jetzt passt, und dann ist das ja auch cool, ne? Ja. Du lebst ja auch nicht mehr zu Hause, sondern du lebst im Sportinternat in Frankfurt.
Genau, ja.
Warum hast du den Schritt gemacht und wie ist das Leben im Sportinternat? Weil klar, das hört man immer so, okay, jetzt sind wir hier im Sportinternat, aber was passiert da, was passiert da nicht, was macht ihr, wie oft geht ihr in Frankfurt steil?
Also ich muss sagen, ich bin ein absoluter Familienmensch eigentlich und mir fiel dieser Schritt extrem schwer herzugehen. Aber letztendlich ist es das, was ich möchte. Und es war einfach die Möglichkeit, Schule und Sport am allerbesten miteinander zu verbinden. Außerdem ist meine Trainingsgruppe und mein Trainer hier. Und meine Eltern wohnen so, sage ich mal, 50 Kilometer weg. Und das hat sich natürlich auch aufsummiert. Und ich konnte nicht jeden Tag herkommen. Und als ich dann wirklich auch älter wurde, da war es dann auch wichtig, meinen Trainer öfter zu sehen und auch jeden Tag zu sehen. Genau, und deshalb habe ich den Schritt gemacht. Letztendlich bin ich extrem froh, dass ich es gemacht habe. Ich weiß, wofür ich es mache und ich bereue es keinen Tag, aber natürlich vermisse ich auch trotzdem meine Familie extrem und freue mich dann auch am Wochenende nach Hause zu fahren und die Zeit mit meinen Eltern zu verbringen.
Für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht selber auf einem Sportinternat waren, nimm uns mal kurz mit, was ist da anders, beziehungsweise wie kannst du da, sag ich jetzt mal, dein Leistungssport mit der schulischen Ausbildung, wie verbindet sich das und was sind da die Benefits zu einem, ich sag jetzt mal, normalen Schule, also Gymnasium, Oberstufe, Abi und so weiter?
Gut, also hier in Frankfurt ist es auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr verbunden, würde ich sagen. Also man geht aus der Tür raus, in der nächsten Tür ist der Physio, die Schule ist auch nicht weit weg, der Trainingsplatz ist direkt hier. Wir haben, weiß ich nicht, 20 Minuten weg, eine Leichtathletikhalle, die Karlbachhalle. Genau, und es ist alles extrem verknüpft und man kann, also wenn man weiter weg wohnt, hat man, glaube ich, einen viel stressigeren Alltag und so kann ich alles viel besser unter einen Hut bringen. Schule gibt's hier, auf einer anderen Schule. Ich weiß nicht, ob die mich ins Trainingslager gelassen hätten oder nicht. Es ist ja dann doch auch ein bisschen was anderes. Und dadurch, dass es hier eine Elite-Schule des Sports ist, ist hier doch viel Verständnis da. Ich mache jetzt eine Schulzeitstreckung, heißt, ich strecke die Oberstufe, sodass ich dann auch noch mal weniger Stress habe und entspannt wegfahren kann und mich gleichzeitig gut auf die Schule und gut auf den Sport konzentrieren kann. Ist zwar dann ein Extrajahr, heißt insgesamt 14 Schuljahre, nimmt man in Kauf, aber letztendlich ist es, glaube ich, für mich die beste Situation, weil ich auch einfach entspannt und ohne viel Stress die Sachen machen kann.
Ja, das klingt ja so ein bisschen wie Paradies-Leistungssport. Tatsächlich so viele Situationen, die das echt so ideal darstellen, haben wir ja tatsächlich nicht. Nebenbei ist es ja in der Nähe vom Stadion in Frankfurt auch noch mitten im Wald. Also man kann ja auch direkt rausgehen und in den Wald laufen gehen. Ne?
Genau, total, ja. Ja, also es ist nicht Mitte Frankfurt, genau. Also man hat schon seine Freiheiten. Ja,
plus, man kommt natürlich auch überall schnell hin, logischerweise, sowohl national als auch international. Das Entscheidende, was du aber gesagt hast, war ja, weil ich da besser meine Ziele verfolgen kann. Was sind denn deine Ziele?
Also mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028.
Das ist ja bald.
Aber natürlich gibt es, auf so einem Weg gibt es natürlich auch viele Meilensteine, die man erleben möchte. Und davor möchte ich mich mit Sicherheit auch schon mal international bei den aktiven Meisterschaften teilnehmen. Aber jetzt in diesem Jahr stehen für mich erstmal die U23 Europameisterschaften an, für die ich mich auch hoffentlich erfolgreich qualifizieren werde.
Ja, du hattest ja letztes Jahr, sagen wir mal, nicht so ein schönes Highlight. U20 WM in Lima, ja, Finale erreicht, über 3000 Meter, aber leider war ja die ganze Mannschaft relativ heftig gebeutelt von ja. Corona-Infektionen letztlich. Ja. Wie war das dann für dich, ja, wenn du ja, doch schon, ja, du musst ja mit dem Virus praktisch schon in Vorlauf gelaufen sein, nehme ich mal an, ne? Also du hast dich ja relativ souverän ja. qualifiziert und dann nicht laufen zu können. Ja, wie war das für dich?
Ja, also es war kein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ich hatte mich total auf die WM in Lima gefreut, weil ich mich in der Saison schon sehr gut gefühlt habe und wirklich fit war. Genau, und dann letztendlich schon so einen Tag vorher, zwei Tage vorher, ging es mich immer schon so ein bisschen komisch, weil auch einfach im Team die ganze Zeit etwas rumging. Und ich dachte, komm, das ist jetzt nur Einbildung. Das ist oft vor Wettkämpfen so, dass man denkt, ja, jetzt stimmt irgendwas nicht mit mir. Genau, aber am Vorlauftag dann, der einen Tag vor dem Finale war, ging es mir dann auch schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also ich hatte beim Einlaufen einen 180er-Puls. Oh, okay. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich hatte auch Halsweh und ich weiß nicht, aber ich dachte, ich laufe das jetzt. Aber nach dem Vorlauf, also ich muss auch sagen, den Vorlauf an sich, den konnte ich echt sehr gut meistern. Also der Lauf, ich konnte das sehr kontrolliert laufen und ich musste auch nicht alles geben, um ins Finale zu kommen. Also es fiel mir gar nicht so schwer. Aber nach dem Wettkampf ging es mir dann leider doch auch schlechter. Und dann habe ich am nächsten Tag, also am Finaltag, einen Corona-Test gemacht und der war dann leider positiv. Und das war dann schon so ein Schlag ins Gesicht irgendwie, weil ich es tatsächlich auch in den 4 Jahren dann das erste Mal hatte. Aber gut, es passiert wahrscheinlich auch jedem Mal und damit muss man als Sportler auch leben können.
Ja, ich glaube, was da jetzt besonders bitter wahrscheinlich ist, ist halt, dass du ja nichts dafür kannst. Weißt du, ich meine, also ich habe viele Verletzungen in meiner Leistungssportzeit gehabt und manchmal, also das ist jedes Mal bitter, das ist jedes Mal frustrierend. Es gibt natürlich in Anführungszeichen schlechte und noch schlechtere Timings. Sowas, wie es dann jetzt am Ende natürlich bei dir in Lima war, ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Aber ich sag mal, wenn man dann ganz ehrlich zu sich selber ist, dann gibt es ja schon manche Situationen, wo man dann vielleicht rückblickend sagen kann, gut, warst auch irgendwie selber dran schuld, weil irgendwie hat es ja da schon wehgetan vor 6 Wochen, aber du hast immer drüber trainiert und keine Ahnung und irgendwann war es dann halt so weit, dass irgendwie, was weiß ich, unausweichlich dann die Stressfraktur da war oder irgendwie sowas. Das ist in deinem Fall natürlich jetzt insofern besonders tragisch, dass, naja, für eine Corona-Infektion kann man halt nun mal nicht, da bist du halt zur falschen Zeit am falschen Ort und so schnell und so brutal ist dann halt auch Hochleistungssport, dass das dich dann vielleicht auch irgendein ja, ein schönes Erlebnis oder einen tollen Erfolg kostet. Unabhängig von dem jetzt vielleicht, sagen wir es mal euphemistisch ausgedrückt, suboptimalen Saisonhöhepunkt, muss man ja sagen, dass die Saison 2024 für dich sonst ja extrem erfolgreich war. Also wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verlesen habe, hast du ja, glaube ich, gefühlt auf jeder Strecke eine PB aufgestellt letztes Jahr, oder?
Ja, also das letzte Jahr lief auf jeden Fall gut und auch so, wie ich es mir erhofft habe. Genau, und ich war auf jeden Fall sehr zufrieden und das hat mich auch alles extrem motiviert und ich muss auch tatsächlich sagen, nach der Weltmeisterschaft ging es dann für meinen Freund und mich auch direkt in den Urlaub und ich wollte gar nicht, also ich wollte gar nicht aufhören mit der Saison, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt gezeigt habe, was ich konnte und für mich war das kein richtiger Schlusspunkt und tatsächlich dann, als es dann auch wieder mit dem Training losging, also mein Trainer hat auch viel Wert darauf gelegt, dass ich mich richtig auskuriere und mir dann auch wirklich 2 Wochen Zeit nehme. Und als es dann auch wieder losgeht, war ich so, so, so motiviert, weil ich wirklich nicht das Gefühl hatte, ich war so fertig irgendwie. Aber es war an sich gut. Leider hatte ich aber auch keinen so guten Start in die neue Saison, muss ich sagen, weil mich Corona auch ziemlich mein Immunsystem ziemlich angegriffen hat, hatte ich das Gefühl. Also ich war gefühlt alle 2 Wochen wieder angeschlagen. Und dann waren wir zum Beispiel kurz im Livigno im Trainingslager, da hatte ich was. Dann waren wir in Südafrika, da hatte ich dann von 3 Wochen Trainingszeit fast nur 1 Woche Training, weil ich dann plötzlich eine Kehlkopfentzündung hatte mit Antibiotika und allem. Und war alles nicht so optimal, aber Deshalb hat es mich auch so überrascht, weshalb ich in Trier dann doch auch ganz gut gelaufen bin.
Ja, total.
Also ich bin ganz, ganz schnell wieder in Form gekommen und hoffe, dass ich jetzt auch einfach weiter durchtrainieren kann.
Ja, das wünschen wir dir natürlich auch. Wenn wir vorher ja schon über unterschiedliche Untergründe gesprochen haben, dann muss ich jetzt natürlich noch eine weitere Frage stellen. Die ist natürlich klar. Also Straße macht dir offensichtlich Spaß. Man ist ja auch irgendwie so nah dran an den Fans und am Publikum, wie auf der Bahn sehr selten. Bahn aber offensichtlich ja, klar, in deinem Alter sowieso noch, macht ja auch total Sinn. Trotzdem ist natürlich die jetzt naheliegende Frage, du hast schon gesagt, ja, du wirst in der Hallensaison natürlich einige Rennen bestreiten, primär um die so ein bisschen einzustreuen in die Vorbereitung aufs neue Jahr, auf die neue Saison. So im März, Februar, März gibt es ja auch noch einen dritten Untergrund, den man nutzen kann. Wie stehst du denn zum Crosslaufen?
Also ich finde Crosslaufen cool, aber wir sind meistens zu der Zeit irgendwie im Trainingslager und ich muss ehrlich sagen, dass ich dann doch lieber ins warme Südafrika fahre.
Ich bin komplett bei dir.
Das ist mir schon Spaß macht. Ich glaube, in so einem Aufbau bringt es extrem viel, Cross zu laufen. Wir haben das auch immer mal eingebracht, dass wir zwei kleine Volksläufe gemacht haben im Cross, einfach fürs Training. Aber bisher hatte ich noch nicht irgendwie das Ziel, an einer Cross-Internationalen teilzunehmen oder so. Aber auch das schließe ich nie aus. Also ist ja Langstrecke, könnte mir, glaube ich, auch
nehmen. Ja, total. Also ich meine, das ist ja das Tolle bei dir. Ich meine, wenn man jetzt mal einen Blick auf deine 3000 Meter oder auf 5 Kilometer bzw. 5000 Meter Zeiten wirft, also ich meine, da wärst du ja auf jeden Fall grundsätzlich mal prädestiniert, wenn du sagst, das ist jetzt ein Untergrund, mit dem ich jetzt so grundsätzlich mal kein Problem habe.
Ja.
Ja, wir werden das im Auge behalten auf jeden Fall. Es ist ja jetzt ein bisschen anders geworden. Ja, internationale Meisterschaften sind ja jetzt auch natürlich, muss man fairerweise sagen, wenn wir jetzt mal einen Blick auf vielleicht eher bei den kontinentalen Geschichten erstmal bleiben. Cross-Europameisterschaften ist ja schon immer, finde ich, ein Highlight. Also ich finde es im Laufkalender einfach ein Highlight, weil es natürlich auch in einer Phase ist, wo sonst nicht so viel los ist. Und deswegen finde ich, haben Cross-EMs schon inzwischen eine coole mediale Aufmerksamkeit in der Szene. Auch wird ja auch inzwischen ganz geil übertragen und so. Aber ja, Dezember ist natürlich immer ein bisschen schwierig, hängt ja irgendwie ein bisschen davon ab, wie startest du in deiner Saisonvorbereitung, läuft da alles glatt und so weiter und so fort. Also das ist natürlich dann schon einfach.
Ja, wir entfliehen tatsächlich immer ein bisschen dem Winter.
Kann ich euch nicht verübeln. Also ich bin zwar lange Zeit gerne Cross gelaufen, aber ich bin trotzdem auch eher ein Sommermensch.
Also Vanessa, wenn ich das ja jetzt mal so rekapituliere, eigentlich bist du ja viel mehr als an irgendwelche Crossläufe zu denken, in Berlin ja läuferisch gewachsen, ja, oder mitgewachsen, sagen wir so. Ja. Ab wann kannst du dich an Berlin erinnern? Wann bist du da mit deiner Family, mit deiner Mama zum ersten Mal hin? Wann bist du eigentlich das erste Mal da gelaufen? Und was ist das, was macht das für dich, Berlin, wenn du da hingehst?
Also ich kann mich gar nicht an einen bestimmten Zeitpunkt erinnern. Ich kann mich irgendwie nur so erinnern, dass ich schon immer in Berlin war irgendwie. Also immer mit meiner Familie, jedes Jahr. Und für mich ist Berlin irgendwie so unfassbar schön, weil ich da irgendwie auch groß geworden bin irgendwie. Meine Mama ist immer unfassbar gerne dort gewesen. Also ich glaube, das war ihr Lieblingswettkampf dort, ihr Lieblingsmarathon. Und auch ich weiß nicht, sie ist dann dort auch Frauenlauf gelaufen. Und dann bin ich da auch immer mal den Bambini-Lauf gelaufen, aber jetzt auch nie irgendwie mit irgendeinem Ziel oder so. Ich bin einfach gelaufen, weil ich Lust hatte. Und dann irgendwann sind wir einmal zusammen beim Frauenlauf, meine Mama und ich, gegeneinander 5 Kilometer gelaufen, das weiß ich auch noch. Das war so ganz am Anfang von mir und sie war schon länger raus dann. Und dann sind wir die ganze Zeit zusammen gelaufen und dann war ich ziemlich frech und habe sie auf den letzten 100 Metern übersprintet.
Ich kenn diese...
Ja, da war sie länger.
War sie sauer?
Nee, so, also sie hat immer mal so ein bisschen was dazu gesagt. Aber sie fand es natürlich auch lustig.
Ich kenne die Schilderung noch ein bisschen anders, und zwar von deiner Mutter, die gesagt hat, okay, die ist direkt so losgeprescht, weil sie mich schon direkt abhängen wollte, aber ich habe sie wieder eingeholt und dann habe ich sie vorgelassen am Ende.
Ja. Ja, ich weiß auch noch, auf der Strecke hat sie mir dann irgendwie Wasser hingehalten. Und dann habe ich das erstmal über mich gekämpft. 5 Kilometer war für mich schon lang da.
Ja, aber das sind ja trotzdem sehr coole Erinnerungen. Und ich meine, das macht ja auch was mit einem, wenn man in so einer Mutter-Tochter-Beziehung dann da entspannt miteinander umgehen kann und da gemeinsam laufen kann. Das ist ja eigentlich das Geilste, was man haben kann, oder?
Extrem, ja, total. Also total schön. Und ich finde, Berlin ist auch drumherum immer so gut veranstaltet und es sind immer so viele Leute da. Genau, und auch das Team, das da drumherum steht und die Leute sind alle so, so lieb und nett. Und es macht einfach Spaß, jedes Jahr wieder dahin hinzukommen und da seine Erfahrungen zu machen. Jetzt tatsächlich auch dann für mich, jetzt die nächsten Jahre auch noch im Rahmen von diesem R5K-Event, was ich auch super gerne laufe. Und ich finde das so cool, dass das Finale dann im Rahmen vom Berlin-Marathon stattfindet und ich dann quasi am Vortag meine 5 Kilometer laufen kann und am nächsten Tag dann noch den Marathon irgendwie miterleben kann. Und ich finde es so super, dass es jetzt wirklich die Möglichkeit gibt, auch für Jugendliche auf der Straße zu laufen. Genau.
Also die Initiative, muss ich sagen, finde ich auch großartig, weil man könnte jetzt natürlich sagen, aus einer großen Perspektive wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die sagen, Mensch, aber man muss ja die Jugend, die musst du auf der Bahn halten und so weiter und so fort. Aber ich finde, man muss immer sagen, ich kenne auch beide Welten. Ich bin auf der Bahn groß geworden, bin auch mal Halle gelaufen, bin dann eine kurze Strecke gelaufen, irgendwann Langstrecke und irgendwann auf die Straße gewechselt Richtung Olympische Spiele und so weiter. Und ich muss sagen, es muss nicht jeder später auf der Straße landen und Marathon laufen, das muss man nicht, aber ich finde, man kann schon Leuten, finde ich, die Möglichkeit geben, da mal ranzuschnuppern in dem jungen Alter. Das heißt ja nicht, dass die mit 20 zukünftig nur noch auf der Straße unterwegs sein müssen, aber so ein Feeling für diese Welt zu bekommen, und da ist natürlich Berlin als Finale natürlich ein absolutes Highlight, weil du einerseits eine geile Kulisse hast, um einen 5-Kilometer-Lauf noch zu laufen und am anderen Tag noch diese Marathon-Atmosphäre aufsaugen kannst. Und ich bin erst mit Ende 20 irgendwann mehr und mehr Richtung City-Läufe und Halbmarathons und sowas gekommen und war wirklich dann schon, also dann erst, muss man ja eigentlich sagen, total fasziniert, was das nochmal für eine andere Art von Laufwelt ist. Und um sich so ein Bild zu machen, und dann auch vielleicht auch nur, wenn es ganz weit im Hinterkopf ist, zu sagen, hey, vielleicht wird doch später mal Straße mein Ding werden, weil ich irgendwie diese ganze Atmosphäre so magisch finde, finde ich es cool, wenn man früh auch diese Erfahrungen machen kann. Plus, es gibt ja da, glaube ich, auch so ein Gesamtcup und ein bisschen Preisgeld, Trainingslagerzuschüsse. Ja. Das finde ich auch ein cooles Invest in den Nachwuchsbereich, sodass man auch den Leuten, die da Bock drauf haben, so auch monetär ein bisschen was an die Hand gibt, weil am Ende, ja, hast du ja schon erzählt, bist viel in Trainingslagern unterwegs, machst noch hier Schule und so weiter und so fort. Da kann man sowas ja auch gut brauchen. Insofern, ich finde das von den großen Straßenlaufveranstaltern ehrlich gesagt sehr, sehr cool. Und auch ein wichtiges Zeichen, dass einem bewusst ist, dass wir auch die Nachwuchsgenerationen in Deutschland da irgendwo ein bisschen unterstützen wollen. Ja.
Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich dann auch im letzten Jahr noch die Möglichkeit, dadurch, dass ich gewonnen habe, am nächsten Tag aus dem Elitefeld der Frauen zu starten.
Ach was.
Genau, ja. Das wurde uns dann quasi ermöglicht.
Dann weißt du, dann wird es ja für dich ja nichts Neues mehr, wenn du dann später mal Berlin-Marathon laufen solltest, denkst du so, das kenne ich alle schon, total langweilig.
Mal schauen. aber es war richtig cool und mein Trainer hat dann gesagt, ja gut, dann kannst du quasi deinen Longrun draus machen. Waren dann halt für mich 10, 11 Kilometer irgendwie, weil wir noch nicht wirklich mit dem Training angefangen haben. Ich kam gerade aus dem Urlaub. Aber ich muss sagen, wir gestalten unsere Dauerläufe und Longruns immer sehr regenerativ und locker. Und als wir da losgelaufen sind, ich gucke auf die Uhr, 3,40, 3,30, man kann gar nicht langsam laufen, es geht nicht. Es ist wie so ein Fluss, der einen mitreißt irgendwie. Und man versucht es, aber es geht einfach nicht. Also es geht wirklich nicht. Also die Atmosphäre ist wirklich, wirklich richtig krass. Also es sollte eigentlich jeder mal erleben. Also man kann nicht langsam laufen, es geht nicht.
Ja, vor allem letztes Jahr war ja wirklich, die Bedingungen waren ja bilderbuchmäßig extrem, letztes Jahr auch mal in Berlin. So wie man das alle paar Jahre gefühlt mal hat, wenn irgendwie wieder Weltrekordwetter ist, in Anführungszeichen.
Ja.
Und ja, wie war das denn für dich? Ne? Du stehst dann in dem Block, hier Elite-Block der Frauen, linke Seite, Und da stehen jetzt nicht ganz so viele Frauen, da stehen halt sehr, sehr schnelle Frauen. Ja. Und dann guckst du da auf die Siegessäule und dann kommt so 10 Sekunden vorher dieser berühmte Countdown. Wie fühlt man sich da so?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich vor dem Rennen erstmal auch, ich war auch in dem Elite-Zelt, wo ich meine ganzen Sachen dann abgegeben habe und konnte die ganzen Läufe auch beobachten. Und ich kenne das ja auch als Athletin und ich weiß nicht, wie es vor einem Marathon ist, aber ich persönlich denke mal, dass man da noch mehr seine Ruhe braucht irgendwie, um sich zu sammeln. Und ich möchte da niemanden stören oder so. Und ich habe versucht, mich wirklich irgendwo in die Ecke zu setzen und wirklich niemanden irgendwie zu belästigen oder zu stören. Und dann an der Startlinie habe ich mich erstmal ganz, ganz, ganz hinten angestellt, damit ich niemanden irgendwie in den Weg laufe. Genau, aber trotzdem war es wirklich toll, das alles zu sehen. Ja, und als es dann losging, wie gesagt, sehr schnell und mir ging es dann wirklich auch die ganze Zeit im Kopf. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass ich Ärger von meinem Trainer bekomme, dass ich zu schnell bin. Und dann war in meinem Kopf die ganze Zeit, Vanessa, langsamer, du musst langsamer laufen. Aber Berlin reißt einen schon auf jeden Fall sehr mit.
Ja, das ist doch total cool. Ich möchte aber auch nochmal eben Props zu den anderen Laufveranstaltungen geben.
Ja, absolut.
Das war ja dieses Jahr Alsterlauf in Hamburg, Hannover, wenn ich das richtig weiß, Paderborn und Dresden. Ne?
Ich glaube schon,
Du hast nicht alle mitmachen können, muss man aber auch nicht. 3 Ergebnisse kommen in die Wertung?
2 plus Berlin dann halt. Berlin ist das Finale,
Braucht
man auf jeden Fall.
Also das ist ja auch so eine... Ja, sag ruhig.
Also Hamburg konnte ich nicht laufen, weil ich da in Lima war dann. Und Dresden sind wir dann leider meistens im Trainingslager, weil das würde ich auch super gerne mal laufen. Aber letztes Jahr war es dann für mich Hannover und Paderborn, was ich auch extrem cool fand als Osterlauf. Also da kamen wir auch dann gerade erst aus dem Trainingslager wieder. Und es war für mich der 3. Tag, was für mich jetzt als junge Athletin mit, ich fahre die ersten Mal ins Höhentrainingslager, auch super interessant ist zu sehen, wann habe ich mein Höhentief, wann habe ich ein Hoch, also genau, aber lief ganz gut.
Wir haben ja schon lange darüber nachgedacht, wie man denn überhaupt so eine Förderung der deutschen Laufszene mal angeht. Ja? Also kleinere Wettkämpfe und so, das ist ja das eine, weil du bist ja noch nicht in der Leistungsklasse, dass du jetzt in eine Diamond League reinkommst. Ja, da kommen sowieso ja aus deutscher Sicht nur sehr, sehr wenige überhaupt rein. Ja.
Und reich wirst du da übrigens auch nicht, also außer du gewinnst das Ding. Da kannst du froh sein, wenn du 0 auf 0 rausgehst. Wenn du da Zehnter wirst, dann kannst du froh sein, wenn du nur 500 Tacken drauflegen musst für Reisekosten und sonstige Sachen. Also,
Und insofern finde ich halt diese Tour extrem wertvoll, ja, weil das ist ja auch wirklich gut angenommen worden von den Läuferinnen und Läufern.
Klar,
plus ihr seid halt in die großen Läufe integriert, ne? Weißt du, einen Bambini-Lauf zu machen beim selbst bei einem großen Marathon in Berlin ist halt was anderes, ne? Als wenn man da eine eigene Serie hat, ne? Und seine eigene Wertung hat. Ne?
Ja, absolut. Aber das ist ein guter Punkt. Lass uns doch gerne darüber sprechen, weil wir haben natürlich da in vergangener Zeit schon über Förderung und so in Deutschland diskutiert, auch kritisch diskutiert, auch gesagt, okay, ist nicht so viel besser geworden, seit ich jung war, sage ich jetzt mal in vielerlei Hinsicht. Nimm uns mal mit. Du bist, glaube ich, das beste Beispiel für einen Reality-Check sozusagen. Wie finanzieren sich heute junge, aufstrebende Talente? Du wirst wahrscheinlich jetzt, lass mal kurz überlegen, du wirst dieses Jahr dann 20, wenn du gesagt hast, U23, erstes Jahr dann quasi, genau. Wie funktioniert das? Hast du schon Sponsoren? Hast du Sporthilfe? Gibt es irgendeine, keine Ahnung, gibt es in Hessen eine Spitzensportstiftung, Förderung, irgendwas? Nimm mal die Leute mit, weil ich meine, Ralf und ich haben da vielleicht schon ein gewisses Bild davon, ja, aber ich glaube, ganz viele, die hier zuhören, haben ja gar keine Ahnung, wie die Realität heutzutage bei euch so aussieht.
Ja, also ich muss sagen, das ist, glaube, also die Leichtathletik lebt natürlich in Deutschland nicht wie der Fußball oder andere Sportarten. Und also ich meine, wenn man als Kind mit der Leichtathletik anfängt, dann ist das Elternhaus extrem wichtig. Und klar, es kann nicht jeder mitmachen, aber es ist wichtig. Und bis man dann auf einem Niveau ist, wo man sich vielleicht auch mal durch jetzt vielleicht R5K, wo man mal Geld verdient oder so, selber finanzieren kann für ein Trainingslager, ist ja dann doch auch ein Weg. Wir haben in Hessen auf jeden Fall eine super Möglichkeit, weil in Hessen ist eine sehr, sehr gute Sportstiftung, die dann auch wirklich die Hälfte vom Trainingslager übernimmt oder dann auch ein Perspektivteam hat. Genau, und wenn man dann natürlich auch auf einem höheren Niveau ist, dann kommt man auch beim DLV ins Perspektivteam. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinarbeiten. Und klar wäre es manchmal auch sinnvoller, die Jugendlichen zu fördern, die noch nicht auf diesem Hochpunkt sind. Aber ich verstehe, dass es super schwer ist, irgendwie die einen zufriedenzustellen und die anderen zufriedenzustellen. Ich glaube, das ist an sich ein super komplexes System. Aber ist natürlich ein bisschen schwieriger in der Leichtathletik als in anderen Sportarten, glaube ich.
Weil es natürlich auch so breit gefächert ist.
Genau. Ja. Gut, aber es gibt auf jeden Fall Sponsoren, die einen auch unterstützen wollen.
Ab wann geht das los? Nimm uns mal ein Beispiel mit. Ich meine, du warst natürlich auch letztes Jahr bei der, was war das dann, U20 EM war das ja in Jerusalem, ja auch schon sehr erfolgreich, Fünfte, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, also europäische Spitze auf jeden Fall. Ging das, also wann kam auf dich beispielsweise mein erster Partner zu und hat gesagt, hey, finde ich super, lass uns was zusammen machen?
Ja genau, tatsächlich so um den Zeitraum, kurz vorher im Jahr, kam auf mich Nike zu. Und das ist natürlich mein treuer Begleiter. Ich finde es auch super cool, dass so Sponsoren dann auch wirklich auf Leute im jungen Alter zugehen.
Ja, das ist
wichtig. Genau, weil man wirklich den Leuten Vertrauen schenkt und sie auf ihrem Weg unterstützt. Aber auch wenn man anfängt, gute Zeiten zu laufen, kommt man natürlich auch in das Team und in das Team. Und man muss irgendwie da rauskommen und seine Zeiten rennen. Aber wann es so wirklich losging bei mir, weiß ich nicht. Ich krieg das schon hin mit den Trainingslagern und da bin ich auch sehr dankbar und froh drüber. Also früher haben mich auch meine Eltern unglaublich gut unterstützt. Und das davon habe ich auf jeden Fall sehr profitiert.
Ja, das ist ja das eine. Das andere ist hartes Training. Du hast ja schon gesagt, dein Vater hätte deiner Klar. Mutter gar nicht so ein hartes Training zugesichert an der einen oder anderen Stelle. Dein Trainer scheint keine Probleme damit zu haben, dich zu quälen. Nimm uns mal mit, was ist so das harte Training? Was ist so das Training, wo du sagst, oh mein Gott, ey, das jetzt bitte nicht heute, aber es muss gemacht werden?
Oh, ich muss sagen, tatsächlich Schnelligkeitstraining, was man vielleicht von einer Langstreckenläuferin auch erwartet. weil das ist bei uns einfach auch immer die längste Einheit. Und das ist die Einheit, von der ich einfach auch nicht müde werde, weil ich mich halt nicht so anstrengen kann, wenn ich Schnelligkeit trainiere, weil ich ja einfach nicht so schnell bin wie andere. Und dann haben wir auch immer noch ein bisschen Krafttraining im Anschluss und es sind auch einfach alles so ziemlich trockene Sachen. Ich muss sagen, ich liebe es, Tempoläufe zu machen oder auch lange Dauerläufe, die ich dann auch oft gerne noch am Wochenende zu Hause mache, in Begleitung von meiner Mama. Und das genieße ich dann sowieso immer, mich mit ihr auszutauschen und ja.
Ohne jetzt, dass du Trainingsgeheimnisse hier verraten musst.
Doch, also, ich meine, bitte.
Ich wollte gerade sagen, du darfst es gerne. Aber hier hören nur drei Leute zu, also das ist hier alles sehr sicher. vielleicht kannst du das einen Eindruck mal geben. Ich weiß, das ist natürlich total unterschiedlich, jetzt saisonal abhängig, Januar zu Juni, komplett andere Schwerpunkte, andere Trainingsinhalte, andere Umfänge, aber so von jetzt, wie sieht jetzt gerade eine Trainingswoche bei dir aus? Roundabout, wie viele Trainingseinheiten hast du? Was ist so ein Wochenumfang, der jetzt bei dir gerade normal ist? Oder so eine Abfolge, ne? Was ist Dienstag? Machst du zweimal Tempo, einmal Schnelligkeit oder einfach, dass wir mal oder ja, die Zuhörer hier ein Feeling bekommen?
Also wir haben eigentlich eine ziemlich strukturierte Woche oder einen ziemlich strukturierten Wochenplan, der sich auch Woche für Woche wiederholt. Und wir haben zweimal die Woche dieses Schnelligkeitskrafttraining, wo wir dann, sage ich mal, Rasendiagonalläufe machen oder viel koordinative Sachen. Dann machen wir natürlich eine Menge Dauerläufe. Und wir haben dienstags und samstags immer Tempoläufe, einmal längere und einmal kurze Tempoläufe. Jetzt im Herbst waren wir auch eine Zeit lang am Berg für den Aufbau. Dann habe ich auch immer noch vor der Schule zwei- bis dreimal die Woche Auftakt, wo ich dann mal eine halbe Stunde laufen gehe oder halt mal für 60 Minuten ins Wasser zum Aquajoggen. Das kommt drauf an, in welchem Punkt wir uns momentan befinden. Aber letztendlich sind es dann schon auch so 9, 10, 11 Einheiten die Woche. Klar, wenn man dann an die Wettkämpfe rangeht, dann wird es auf jeden Fall weniger. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich momentan dieses Pensum machen kann, weil ich dann doch auch immer früher eher zu den Langstreckenläuferinnen gehört habe, die dann doch diesen ganzen Umfang nicht machen konnte. Ich weiß auch noch, bei der U20-EM habe ich mit einer Athletin damals gesprochen und sie hatte zu mir gesagt, wie kriegst du das überhaupt hin mit den wenigen Kilometern? Und da wusste ich auch noch nicht so ganz, weil da habe ich so um die 60 Kilometer die Woche gemacht, was ja ganz gut war eigentlich. Aber ich hatte auch einfach so, ich hatte dann länger Probleme am Schienbein in der Innenkante.
Knochenhaut?
Haben wir einfach diesen, genau, da haben wir den Sprung einfach nicht hinbekommen. Aber jetzt bin ich so auf 80 bis 90 Kilometern ziemlich sauber eigentlich. Damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Klar, es geht immer besser. Aber solange ich das jetzt erstmal eine Zeit lang halten kann, bin ich da schon sehr stolz drauf.
Ja, das ist doch super. Also ich meine, wenn man mit dem Niveau schon solche Zeiten laufen kann, ist es doch eher positiv, dass man noch, wie soll ich sagen, viel Potenzial hat, was man in den nächsten Jahren ja dann peu à peu noch ausschöpfen kann.
Wir arbeiten uns auf jeden Fall hoch. Ja,
genau. Das ist doch.
Ja,
das
ich bin ja auch ein Riesenfreund davon, erstmal die Ökonomie des Laufens, ne, Qualität, Geschwindigkeit und so zu entwickeln. Kilometerschrubben kannst du immer noch. Ja? Und wenn das ja funktioniert, so dass du ja den Fortschritt, den du jetzt ja gemacht hast in den letzten Jahren, so erzielen kannst, dann hast du ja noch ein enormes Potenzial, was du noch erschließen kannst. Ja?
Genau,
was machst du, wenn du jetzt schon 150 Kilometer läufst? Was soll da noch passieren darüber? Da geht halt dann nicht mehr
250.
So viel.
250.
Ne?
Ja, ist klar. Ja, meinem Trainer ist es halt auch enorm wichtig, mich behutsam aufzubauen, sage ich mal.
Ja.
Und er geht dann auch.
Das ist viel wert.
Sehr saubere und langsamere Schritte eher mit mir. Und ja, ich bin als Athletin super ungeduldig dann und will dann doch auch meine Tempoläufe mal schneller machen. Aber er sagt halt immer, ich brauche auch erstmal diese Grundlage und er will mich auch erstmal auf den Kilometern haben irgendwann, bevor ich dann auch meine Tempoläufe hart machen kann. Und ich sage immer zu ihm, Benni, kannst du mir jetzt mal eine Herausforderung im Training geben? Ich will jetzt auch mal müde nach Hause gehen. Aber er sagt, sei doch froh, wenn es jetzt erstmal noch so ist.
Wird schon noch anders werden, denkt er sich wahrscheinlich.
Ja,
warte mal ab, warte mal ab, ja, genau.
Ja.
Wie sieht's denn mit Krafttraining, Yoga, so diesen von euch Läufern heiß geliebten Rahmenbedingungen aus?
Ja, also darauf legt mein Trainer natürlich viel Wert. Als Athlet muss man da professionell sein, das immer durchzuziehen, auf jeden Fall. Aber ich finde, in einer Gruppe zu trainieren, vor allem in dem Alter, ist enorm wichtig, weil man sich dann auch gegenseitig irgendwie pusht und gegenseitig die Sachen durchgeht. Und ja, deshalb bin ich auch so froh, in so einer Gruppe hier zu sein.
Ja, absolut. Du hast ja eben schon gesagt, du warst mit deinem Freund im Urlaub und so weiter. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht irgendein Freund, sondern das ist einer der besten Zehnkämpfer in eurer Altersklasse in der Welt. Was sagt der denn zu deinem umfangreichen Training? Der kommt schon mal müde nach Hause, oder?
Ja, also wir verfolgen tatsächlich, also unsere Trainer verfolgen unterschiedliche Trainingsmethoden und wir machen uns ehrlich gesagt beide auch immer so ein bisschen fertig eher, weil er ist halt eher derjenige, er trainiert 5 Tage die Woche hart und hat dann das ganze Wochenende frei. Und ich bin dann halt eher diejenige, die entspannter trainiert und jeden Tag dafür.
Okay.
Und dann sagt er immer, ja, du trainierst ja eh nur entspannt. Und ich sage immer, du trainierst kaum, weil du hast das ganze Wochenende frei. Ja.
Ey, im nächsten Leben Zehnkämpfer, Ralf, das klingt euch auch nicht schlecht. Ich meine, 5 Tage hart ist auch hart, mit Sicherheit,
ja,
das glaube ich
hart.
Sofort. Aber irgendwie so ein freies Wochenende kennt man als Läufer nicht. Das kannte ich 20 Jahre nicht, also klingt verlockend.
Das ist tatsächlich eine andere Philosophie. Diese Philosophie, erinnere dich, Philipp, ja, haben wir auch bei dem Eisschnelllauf-Olympiasieger da über 5 und 10 gehabt, dem Schweden, Van der Poel. Ja, der hat tatsächlich 5 Tage, also praktisch wie ein Arbeitsleben verstanden. Der hat 5 Tage sehr, sehr hart trainiert und
spannend,
auch sehr viel trainiert und hat dann wirklich 2 Tage am Wochenende Pause gemacht. Ja, also ich weiß, ihr alle zu Hause könnt euch das nicht vorstellen. Ihr beiden könnt euch das nicht vorstellen. Nee. Ja, was macht man mit der ganzen Zeit? Da geht man doch lieber laufen. Ja, verstehe das. Ja. Aber es sind halt unterschiedliche Philosophien und man kommt ja auch offensichtlich damit sehr weit. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen. Also
nicht. Aber ich glaube, ein Ausdauersportler kann sich das auch.
Ja, gerne du, Vanessa, erst du.
Nein, alles gut, sag du ruhig. Ja,
also ich wollte ein bisschen abmildern, wollte ich sagen. Mir fällt jetzt ein Beispiel ein, weil wir können natürlich jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so tief drin im Mehrkampftraining. Also ich glaube, ich möchte wahrscheinlich immer doch nicht tauschen, weil die 5 Tage sind wahrscheinlich auch knüppelhart. und Eisschnelllauf ist natürlich jetzt auch nicht laufen, auch wenn der natürlich, was wir damals ja im Podcast, ist bestimmt schon ein paar Jahre her, besprochen haben, er wirklich exzessives Ausdauertraining gemacht hat. Auch Radfahren wie ein Irrer und sowas. Also wirklich stundenlang kann man sich gar nicht vorstellen, dass das geht. Also da auch Respekt und so. Aber hier, traditionelles kenianisches Training ist immer nicht ganz so weit weg. Ne? In der heutigen Zeit ist das jetzt, glaube ich, nicht mehr, ist das jetzt nicht mehr so allumfassend, weil natürlich viele Einflüsse logischerweise auch aus der europäischen Welt inzwischen durch Trainer und Berater da Einzug gehalten haben. Also viele Kenianer trainieren natürlich heute jetzt auch nicht anders wie die Mitteleuropäer oder Amerikaner oder wie auch immer. Aber traditionelles kenianisches Training, auch weil da natürlich sehr viele Menschen sehr gläubig sind, ist ja nach wie vor in Teilen von Gruppen immer noch so, dass der Sonntag immer frei ist. Es ist immer frei. Es ist immer Dienstag ist normalerweise Track, Donnerstag ist Fahrtleg, Samstag Long Run, dazwischen Dauerläufe und Sonntag immer frei. Also so diese Modelle mit einem Tag completely off gibt es schon auch im Laufbereich.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber man muss den Tag halt irgendwie rumbringen, Ralf, da hast du schon recht.
So sieht es nämlich aus.
Aber ich glaube trotzdem, dass es einem Ausdauersportler auf jeden Fall schwerer fallen würde, jetzt mal 2 Tage nicht zu trainieren und dann wieder anzufangen, als irgendwie einem technischen Sportler, die das dann auch doch brauchen. Und ich sehe ja auch bei ihm zum Beispiel, dass er dann doch auch müde nach Hause kommt und hart trainiert. Und das ist auch super wichtig, weil sonst hätte er eine Verletzung unter anderem. Genau. Und deshalb ist total. Es auch gut,
das so zu machen. Ja, das ist ja der Punkt. Außerdem, Philipp, nicht vergessen, ne? Beim Zehnkampf, da ist Hürdenlaufen dabei. Die Dinger sind relativ hoch. Ja. Und Stabhochsprung
das ist
dabei.
Das ist für mich so komplett unvorstellbar.
Da fällt man von relativ hoch runter. Ja, also ne? da sind schon ein paar Herausforderungen dabei.
Ja. Ja. Naja, am Ende auch. Ne? Klar, also Belastung körperlich. Eine Sache, das spielt sicherlich mit rein. Aber ein Aspekt, den ich mir jetzt als ehemaliger Langstreckenläufer, der jetzt koordinativ nicht so wahnsinnig begabt ist, jetzt sich nicht so richtig vorstellen kann. Ich kann es ja nur erahnen, ist ja auch, was da kognitiv immer ablaufen muss. Ne? Gerade bei diesen technischen Aspekten, was du gerade gesagt hast, irgendwann bist du dann, glaube ich, einfach auch durch. Ne? Da brauchst du, glaube ich, mal so ein Reset, damit du dann irgendwie auch wieder frisch und frei irgendwie wieder an die technischen Dinge rangehen kannst.
Ja, ich muss auch sagen, wenn ich zuschaue, habe ich auch immer total Angst, wenn er zum Beispiel Stabhochsprung macht oder so. Also das könnte ich mir ja niemals vorstellen. Ich kann nicht mal einen Ball richtig werfen. Und dann muss ich da auch noch zugucken, wie er da aus 5 Metern Höhe runterfällt. Aber das ist leider, aber auch irgendwie, es ist auch schön, dass es seine Lieblingsdisziplin ist.
Absolut, aber so dafür muss ich sagen, also wenn man bei Amadeus auf die Seite schaut, die meisten Videos hast ja du gemacht. Dafür sind die aber relativ ruhig, dafür hast du aber relativ ruhig gehalten, muss ich sagen.
Ja, nur manchmal, wenn er irgendwie Hürde macht oder sprintet, dann werden die Videos nicht so gut, weil ich nicht so ganz gut folgen kann, weil ich dann doch den Lauf so spannend finde und zuschaue und dann ist es halt auch schon in 5 Sekunden gefühlt vorbei und ich habe halt dann vergessen, die Kamera mitzuführen.
Ja, das kenne ich allerdings auch. Das ist bei meiner Tochter, die, also Schwimmen geht ja deutlich langsamer als 60 Meter oder 60 Meter Hürden laufen. Ja, und dann gucke ich da so drüber und denke, ach ja, ich muss ja mitschwenken, okay.
Ja.
Ja, das ist aber großartig, weil Amadeus ist ja mit seiner ganzen Trainingsgruppe und seinem Trainer ja jetzt auch nach Frankfurt gegangen. Ja, da wird ja jetzt ein riesen Mehrkampfzentrum auch aufgemacht. Da passiert so ein bisschen was, ne, in der Frankfurter Leichtathletik. Ja, Andreas Bechmann ist ja auch ein Zehnkämpfer.
Auf jeden Fall.
Der ist jetzt ja schon Funktionär, ist jetzt Vorsitzender des Leichtathletikkreises und so. Nimmst du das auch so wahr, dass da so ein bisschen Aufbruchstimmung ist, gerade leichtathletisch?
Extrem, ja. Also ich finde das total cool, dass hier jetzt nochmal so ein großes Team ist. Wobei ich auch sagen muss, dass Frankfurt wirklich die Möglichkeit bietet. Also hier gibt es meiner Meinung nach alles, was ein Leichtathlet braucht. Dann vor allem auch noch für Mehrkämpfer ist es auch super, weil ich meine, die trainieren ja jede Disziplin und hier sind so, so viele gute Trainer, die dann vielleicht dem einen mal da lieber über die Schulter schauen und dem anderen da. Und ich glaube, man kann sich wirklich an gute Gruppen anschließen und hier wirklich auch gut arbeiten.
Ja, das klingt nach einer kleinen Oase in Deutschland, ne? Also hast du es ja schon gesagt, ja. Die Sportförderung Hessen, da war ja zum Beispiel auch Caro Schäfer Ewigkeiten unterwegs, hat ja dann eine Ausbildung gemacht und so. Also da, da gibt es auch schon, jetzt mal abseits von der DLV-Förderung, gibt es da schon ein paar Optionen, wie man wirklich auch Leute dann ja auch für eine Karriere danach, ja, also was macht man danach? Ja, klar, meine, als Läuferin, was machst du danach? Gehst Marathon laufen, logisch, ne? aber als Mehrkämpferin oder als Mehrkämpfer hat man das ja nicht, diese Option ja nicht, logischerweise, ne? Das ist ja klar. Also klar. Da passiert schon was, ne? Ist schon ganz cool.
Ja, in Frankfurt haben wir auf jeden Fall Glück.
Ja, absolut.
Ja, sehr, sehr gutes Umfeld.
Sag mal, und wie ist das jetzt, wenn du in deiner Trainingshalle einen Wettkampf machst? So wie am kommenden Wochenende? Mhm.
Fühlt sich das, real an oder, ja, wollte gerade sagen, oder ist das irgendwie so ein Fremdkörper? Du denkst, ich gehe zum Training, aber irgendwie ist jetzt ein Wettkampf, also kannst du da so umschalten, denkst du, okay, Startnummer ranmachen und dann passt schon? Oder ist das, weil ich bin, bevor ich irgendwann nach Bayern kam, nach Ringsburg, bin ich in Sindelfingen aufgewachsen, da wächst du im Glaspalast auf, also diese riesen Indoorhalle von, weiß nicht, aus den 70er Jahren. Und wenn da dann Wettkämpfe waren, baden-württembergische Meisterschaften oder irgendein Meeting, es war irgendwie komisch so ein bisschen. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn du da irgendwie dreimal die Woche eigentlich zum Trainieren bist und dann ist da plötzlich Wettkampf. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, der Umbruch, den fand ich irgendwie komisch. Wie geht's dir da?
Ja, das stelle ich mir ehrlich gesagt auch extrem komisch vor. Ich habe jetzt tatsächlich eher den Vorteil, dass wir noch keine einzige Trainingseinheit in der Halle gemacht haben, weshalb das für mich jetzt dann doch irgendwie auch was Neues sein wird. Ja, aber wenn ich mir jetzt überlege, in dem Trainingsstadion, wo wir sonst immer trainieren, in Frankfurt-Niederrad, da jetzt einen Wettkampf zu machen, das ist schon ein anderes Gefühl. Also irgendwie cool, weil es sozusagen die Heimbahn ist, aber auch ein bisschen anders.
Ja, das ist ja so auch Aktivierung, ne? Weil ich meine, die Anreise zu einem Wettkampf ist ja schon ein Teil der Aktivierung. Ja. Ne?
Also, dass man sagt,
okay, ja, genau. Ich fahre jetzt dahin und dann fokussiert man sich schon und so weiter. Das ist ja schon so. Ne? Was passiert denn nach den hessischen Hallenmeisterschaften? Was hast du noch vor? Wann ist der erste Wettkampf, wo du sagst, okay, da ist wichtig?
Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall, in einem irgendwo was Positives sehen. Mhm. Wenn jetzt hier ein Wettkampf ist, dann finde ich super, dass ich in meinem eigenen Bett schlafen kann und dann vielleicht am Morgen weniger Stress habe. Und zu Hause auch Mittag essen kann, Abend essen kann, was auch immer. Und nicht irgendwo unterwegs bin. Also ich glaube, man kann es so gut betrachten und so gut betrachten.
Ja, dann lass uns doch nochmal einen Blick auf deine nächsten Wettkämpfe werfen. Wo ist der Punkt, wo du sagst, okay, da ist jetzt wichtig, da muss ich dann wirklich auf dem Punkt sein?
Also ich würde sagen, spätestens bei meinem Saisonhöhepunkt, der hoffentlich die U23 EM in Bergen sein wird. Genau, also da würde ich auf jeden Fall gerne hin.
Dann wahrscheinlich, gibt es dann, ich muss kurz überlegen, ich bin schon so lange aus dieser Altersgruppe raus, da musst du dann 5 laufen praktisch, oder?
Ja. Genau, 3000.
Genau, richtig, ja, genau, ja. 15 oder 5. Ja.
Also 10 kommt für mich nicht in Frage.
Ja, stimmt, das wäre natürlich noch die andere Möglichkeit.
Die 5 bin ich, Die 5 bin ich letztes Jahr schon mal gelaufen, einmal in Tübingen, was auch sehr, sehr gut veranstaltet war. Also es wird wirklich alles dafür gemacht, dass ich da gut laufen kann. War ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden, da gelaufen zu sein und sehr dankbar dafür. Und das hat sehr viel Spaß gemacht da. Und ich dachte mir beim Lauf, weil ich finde, 5 auf der Bahn ist ja dann doch auch nochmal was anderes als auf der Straße. Ich weiß nicht, ein paar Runden dachte ich mir dann so, warum steht denn da immer noch eine 8? Muss ich ja so viele Runden laufen? Aber nach dem Rennen hat es dann doch irgendwie Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und irgendwie, ich weiß nicht, man wird irgendwie so ein bisschen süchtig danach, habe ich das Gefühl.
Also ich sag mal so, lass dir noch ein bisschen Zeit mit den 10 auf der Bahn, weil da werden sehr lange, sehr hohe Nummern stehen.
Ja.
Das muss ich sagen, ich bin gerne 10 Kilometer gelaufen, aber auch eher auf der Straße. Ja, 5 ist, finde ich, ist eine geile Mischung. Also wenn wir es, klar, ich fand 3000 auch cool, aber ab einem gewissen Alter ist es halt einfach keine reguläre Wettkampfstrecke mehr. Und ich wiederum war für 1500 jetzt nicht, war jetzt okay, Zubringerleistung, aber eine 3,43, da machst du halt als, bei den Spezialisten machst du halt keinen Stich, ne? Da bist du im Finale mal bei 15 Meter, wenn du mal bei den Spezialisten mitrennst, irgendwie bei den deutschen Meisterschaften, aber was bist du da, Achter oder sowas, wenn es gut läuft oder so. Aber für 5 fand ich immer noch eine geile Mischung. Es ist nicht so super aggressiv vom Start weg, trotzdem ist es irgendwie eine coole Pace. Ich finde, das Training für 5 macht Bock, weil es trotzdem auch schnelle Anteile hat, aber auch mal umfangreichere Programme und so. Und fand ich, also als Bahnläufer, wenn ich da jetzt zurückdenke, war das eigentlich meine Lieblingsstrecke von, ich sag jetzt mal, 1500, 3, 5, 10.
Ja.
Weil es irgendwie noch die beste Kombi war aus allen Sachen, die irgendwie auch Bock machen.
Ja, ich fand jetzt die 3 auch immer extrem cool, weil das für mich so ein Mix irgendwie aus Langstrecke ist, aber man kann auch mit den 1500 auch viel für trainieren. Aber jetzt fand ich auch die 5000 wirklich cool, weil ich das Gefühl hatte, dass man auf jeden Fall viel Ausdauer braucht dafür, aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen Schnelligkeit. Und ich finde, wenn man dann so denkt, ja, jetzt muss ich ja nur noch 2 Kilometer laufen am Ende, dann kriegt man das schon auch noch hin. Also länger kann ich es mir auch erstmal nicht vorstellen und ich glaube, dass ich mich jetzt auch über die 5 Kilometer eine längere Zeit sehr wohlfühlen werde.
Sag mal, die 5 Kilometer sind ja so ein bisschen auch eine Familienstrecke, logischerweise, ne? Also die schlechte Nachricht ist...
Tatsächlich schon, ja.
Die schlechte Nachricht ist ja, dass euer Familienrekord ziemlich schnell ist, ja.
Ja, aber, das ist wahr.
Sag mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist nicht dein Opa schon 5000 gelaufen?
Genau, mein Opa, aber tatsächlich von väterlicher Seite, ist in Mexiko bei den Olympischen Spielen.
Ach, sowas hatte ich doch nicht mal.
Habe ich doch in Erinnerung gehabt. Ja, genau.
Ja, wow.
Der ist 10.000 Meter gelaufen.
Crazy.
Genau.
Ja.
Ja, also mein Papa ist auch in seinen jungen Jahren gut gelaufen, aber er war auf jeden Fall auch... Meine Mama sagt immer, er war talentierter als sie, aber ihm hat irgendwie die Lust
gefehlt. Nee, ich habe das schon verstanden. Ne? Wenn es geregnet hat, ist er nicht rausgegangen, aber meine Mama ist gegangen.
Ja, meine Mama war schon immer sehr zielstrebig auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, das ist ja, also so eine Familienlegacy zu haben über so eine Strecke ist natürlich auch schon,
das ist schon, stark,
schon sehr außergewöhnlich und schon auch sehr cool.
Total,
ne?
cool. Sehr, ja.
Ja, siehst du, Philipp, ne?
Ja, ich habe gerade noch mal kurz recherchieren müssen, wo Irinas, also Vanessas Mutter, wo der Rekord steht über 5 und habe festgestellt, der liegt bei 14,42.
Das ist ganz schön schnell,
Das ist schon krass, muss ich sagen. Ja. Das ist schon heftig,
Das war noch deutscher Rekord, bevor Coco in Berlin den deutschen Rekord gelaufen ist.
Boah, da stand das ja ewig.
Genau,
das,
ja. Wow, also ich denke mir immer, es ist sehr, sehr, sehr schnell, aber andererseits... Sollte es heutzutage schon zu machen sein?
Aha, here we go. Jawohl, das will ich hören.
Das ist der Spirit, den wir brauchen jetzt. Nein, ich weiß aber, glaube ich, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest wahrscheinlich ein bisschen darauf hinaus.
Es sollte heutzutage zu machen sein, glaube ich.
Ja, genau. Du willst wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass wir natürlich heute vielleicht auch ein bisschen nochmal andere, nicht Trainingsmöglichkeiten, aber es wird ja trotzdem viel mehr noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich messt ihr auch, kannst du uns erzählen, wenn du möchtest, ihr messt wahrscheinlich regelmäßig Laktat im Training wahrscheinlich auch, oder das machen jetzt sehr viele, also hat man früher auch schon gemacht, aber ist ja jetzt irgendwie wieder sehr trendy, dass man gefühlt bei jeder Intervalleinheit irgendwie nochmal Blut nimmt oder sowas und man kann einfach mehr Daten sammeln mit den ganzen Gadgets, die du heutzutage irgendwie hast, an Uhren und weiß nicht was allem und dann am Ende, weiß nicht, was laufst du für Spikes, wahrscheinlich auch heutzutage Spikes sind auch anders wie das, was früher eingesetzt wurde. Also heute hast du ja dann auch irgendwelche Carbon-Elemente drin und keine Ahnung, was alles kleine vielleicht Vorteile heute sind irgendwie.
Mhm, extrem. Also ich glaube, natürlich die Sportwissenschaft ist auf jeden Fall viel weiter als früher. Aber auch, wenn man natürlich überlegt, was so ein Schuh oder ein Spike ausmacht heutzutage, vor allem dann am Ende wirklich auch noch im Marathon.
Ja.
Also das sind dann auch ein paar Minuten. Und wenn ich mir denke, dass das die Frauen das früher so schnell schon laufen konnten, dann ist es auf jeden Fall hoffentlich auch für uns machbar.
Ja. Klingt gut. Also der Spirit, den du da ausstrahlst, pass mal auf, Mutti, ist nur eine Frage der Zeit, dann hau ich den weg. Ne? Das ist genauso muss es sein.
So muss das sein.
Ich habe auf jeden Fall Respekt vor den Leistungen, aber
das ist ja auch
ich
lasse
mich davon nicht einschüchtern.
Das ist genau sehr richtig. Gut, das gut. ist genau richtig so.
Ja, fantastisch, Vanessa. Erstmal super nett, dass du Zeit für uns hattest, dass du den Montagabend, der heute der Tag unserer Aufzeichnung ist, für uns geopfert hast. Ja,
ich danke
nach
euch.
Deinem langen Tag. Ja, total spannend. Und wir werden natürlich dein Insta-Profil verlinken und deinen Weg sehr intensiv weiterverfolgen. Vielen Dank schon mal.
Ja, Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Also am besten alle Vanessa mal auf Insta folgen. Da könnt ihr sehr viel in den nächsten Jahren vermutlich noch sehen. Vor allem aber auch in diesem Sommer. U23 EM haben wir schon gehört, ist das große Ziel. Und ja, ansonsten von mir natürlich auch alles Gute erstmal für deine jetzt anstehende Saison. Erstmal für das Rennen am Wochenende. Und für euch alle, die ihr hier gerade zuhört, wir wünschen euch natürlich Dankeschön. Wie jede Woche ein tolles Wochenende mit hoffentlich vielen Laufkilometern. Heute bei mir, ja, mit Sonne sogar in Regensburg. Man glaubt es kaum, es war ein Traum. Das wünsche ich euch auch und dann hören wir uns wie gewohnt in alter Frische in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.